Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Moin.
Die Bewegtbild-Banausen. Ach, da kam noch was. Ich dachte, du beschränkst dich auf Moin.
Peter und Manu von den Bewegtbild-Banausen. Nee, hast du mich schon gefressen, meine Begrüßung.
Das läuft ja schon wieder rund hier.
Zu viert ist doof. Lass mal einfach alle durcheinander sprechen.
Ja, das ist ein guter Plan.
Okay, Peter, sag doch auch noch was.
Ausreden lassen, die anderen. Einfach direkt übereinander.
Ja.
Und schon haben alle abgeschaltet.
Und die muss daraus eine Unterhaltung machen.
Genau, ich ziehe das dann auseinander und gucke, dass
das wird gut.
Läuft, finde ich auch. Einmal mehr ein Beleg dafür, dass wir hier nichts skripten.
Nee.
Ist auch schön. Dann ist es auch mal ein bisschen chaotisch.
Ne? Ja. Na, Beleg ist nicht, weil es kann ja sein, dass wir skripten und einer sich einfach nicht ans Drehbuch hält oder einer irgendwie zu schnell liest oder zu langsam. Vielleicht ist das Timing off. Kann ja auch sein. Von unserem Script. Alter,
improvisiert? Lieb. Improvisierst du viel? Nee, ne?
Meinst du jetzt also im Job. Podcast oder beruflich?
Nee, im Job.
Ey, wenn das möglich gemacht wird, super gerne, klar.
Ja, machst du gerne, findest du cool?
Freestyler.
Cool.
Rock the microphone.
Das ist gut. Ist ja auch eine Kunst, das muss man auch erstmal machen. Das ist gar nicht so einfach. Aber mögen viele Schauspieler, glaube ich, oder? Wenn die Freiheiten haben.
Ja, ich finde es immer wieder abgefahren, dass das dann doch nicht so beliebt ist. Also ich kenne tatsächlich auch einige, ja. die da keinen Bock drauf haben.
Okay, aber also ich glaube, oder liegt es am Genre? Ist, glaube ich, dann vielleicht eher so bei Comedies, Komödien, ist das dann beliebter?
Ich glaube, es ist eher eine Frage vom Regisseur.
Oder so. Ich weiß nicht. Habt ihr uns schon vorgestellt eigentlich?
Ach so, nee, stimmt, siehst du, da war was.
Müssen wir euch noch vorstellen, ganz ehrlich. Die Prominenz der Podcast-Filmlandschaft da draußen, ja. Da erkennt man doch schon an einem Bart erkennt man doch schon, wer ihr seid. Und an einem Hallo weiß man natürlich.
Den Bart sieht aber keiner, ne?
Sind die Filmfressen.
Da nee. Hat er recht, ja.
Na, aber
genau.
Man denkt
sich. Also, wir waren ja schon ein paar Mal zu Gast.
Ja, klar.
Ja.
Und im Quiz auch.
Da war die auch. Und ihr habt auch eigene Formate und habt ein eigenes Quiz.
Ja, das ist ja Brodys Quiz eigentlich. Der ja, spielt das nur auf unserem Kanal. Und ja. Wir spielen da häufig mit.
Ja, warum? Warum nutzt er euren Kanal und eure Bekanntheit, um sein Quiz da zu vermarkten?
Um seine Reichweite zu erhöhen.
Ja, ich hoffe.
Wobei, er hat gleiche.
Ja, die Reichweite ist nicht so unterschiedlich.
Nee,
so?
Aber es ist eine andere Zuhörerschaft, glaube ich. Und dann kann er vom Doppelten quasi.
Wer hat denn die intellektuellere Hörerschaft von euch beiden?
Ach so.
Definitiv nicht wir.
Nicht ihr, okay.
Oder? Weiß ich nicht.
Boah, schwierige Frage.
Ja, wie sieht das bei euch aus? Wie sind die drauf?
Bei uns Proleten, 90%.
Ausschließlich, ja.
Mit Abstand. Ein paar Intellektuelle sind dann auch noch dabei. Das können wir ja sehen wir ja so an den Supportern, was sie so beitragen. Da sind dann ein, zwei so Arthouse-Fans verirren sich dazwischen, die denken so, okay, wir werden schlau. Aber der Rest sind Proleten.
Ja, dann haben wir ja Glück gehabt, diese Ausgabe, ne?
Ja.
Ja, aber da sind ja auch ein paar, ich sehe das ja immer so, was da für Filme gewünscht werden oder was ihr so besprecht und so. Da sind schon ein paar auch genrelastige Sachen dabei und geile Sachen vor allem. Freakiges Zeug.
Schon eine lustige Mischung.
Ja.
Du weißt ja, nach ein paar Monaten weißt du ja auch, wie die ticken, die einzelnen Supporter. Je nachdem, was sie so in den Pott werfen, dann weißt du so, was das für Fans sind und was sie so mögen, was die Präferenzen sind. Schon immer ganz witzig. Ja.
Das heißt, ihr könnt anhand des Wunsches könnt ihr schon sagen, welcher Patron sich den gewünscht hat.
Ja.
Weil solche nicht. Leute haben wir auch.
Tatsächlich.
Das klingt ja begeistert.
Solche Leute.
Die kennen wir, ja.
Das ist ein bisschen einfallslos.
You People, genau. Wer so eine Supporter hat, braucht keine Feinde.
Ich glaube, Guesses Wünsche habe ich immer recht schnell identifiziert. Und einmal lag ich aber auch daneben.
Ja, stimmt. Ein, zweimal habt ihr euch verhauen. Aber es ist
alles aus den 80ern fertig.
Bin relativ glimpflich davongekommen bisher, was die Wünsche angeht. Also war jetzt nicht ganz so viel Ausrutscher dabei, dass man sagt, ich traue mich gar nicht mehr, mir irgendwas zu wünschen, sondern kam eigentlich meistens ganz gut an.
Ja, es wird sich aber auch wenig Scheiß gewünscht, muss ich sagen.
Leider.
Wüsstet ihr denn, was so für euch der schlimmste Film war, den ihr mal aufgetragen bekommen habt?
Titanic.
Das kam schnell.
Findest du also schlimm, den
nein,
zu gucken?
Nein,
oder, dass nicht schlimm. Nicht so gut ist?
Aber damit hat sich dann halt alles geändert. Ne? Also bis zu dem Zeitpunkt konnten wir halt mit Stolz und Vorurteil sagen, dass wir diesen Film noch nie gesehen haben.
Dann war es vorbei.
Ja.
Nee, weiß ich wirklich gar nicht. Was, ich auch nicht. Doch, es war irgendwann mal so ein asiatischer Thriller, der war echt anstrengend zu gucken. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt.
Okay.
Dann war es wahrscheinlich der, weil ich den Namen nicht mehr weiß. Ja, wie läuft denn das hier? Also jeder hat so einen Film mitgebracht. Wir wissen überhaupt nicht, was die anderen mitgebracht haben. Und einen Film, den wir gemeinsam geguckt haben.
Das ist ein gutes Konzept, das gefällt mir. Das kaufen wir.
Ja, haben wir uns so alle getroffen. Zu Hause bei Gesovic und haben zusammen den Film geguckt.
Korrekt.
War schön gewesen.
Hab eine kuschelige Rom-Com ausgesucht und dachte, die gucken wir uns hier gemeinsam an.
Solche Wünsche hätte ich tatsächlich bei uns auch ganz gerne mal.
Rom-Coms?
Nein, den Wunsch, den die beiden gekriegt haben.
Hier. Ja, das war ja, nicht, das, der User war. Das war ja tatsächlich bewusst von mir gewählt. Diesmal habe ich sehr forciert, dass ich gesagt habe, das ist ein Film, den würde ich schon gerne mit den beiden Genre-bärtigen Banausen besprechen, weil das ist ein Film, das ist ja voll in euer Schema. Insofern ist das cool, dass ihr den nicht kanntet.
Ja.
Super. Das ist gut, dass der Peter schon ein paar Infos gibt. Kann man sich schon mal die Punkte zusammensuchen.
Mhm.
Und schon mal Punkte überlegen.
Ja, wir müssen heute lustige Punkte raten. Auch wenn ihr nicht so zahlenaffin seid.
Der hat bei mir noch gar keine Punkte gekriegt.
Ja, wir haben schon eine Reihenfolge.
Letztes Mal nicht null. Ach sorry, das ist jetzt so, wir sind zu viert, das ist schwierig, ne?
Sich ja, mach es. Wir
sind das nicht gewohnt. 4Gs. Aber in Berlin kennt ihr das ja. Bei uns schwierig. Haben wir denn, jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte.
Schön, aber weit ausgeholt auf jeden Fall, um dann zu vergessen, was du fragen wolltest.
Nee, ich weiß es nicht mehr.
Ja, kommen wir bestimmt nochmal drauf. Weil der gemeinsame Film, den besprechen wir heute erst einen Ticken später. Wir haben eine Reihenfolge festgelegt und beschlossen, dass Manu anfängt.
Ach du heiliger Bimbambino. Da muss ich wohl. Ja, mache ich das jetzt in Form eines Rätsels? Ich weiß es nicht. Folgendes. Das ist ein Film aus dem Jahre 1989, den ich selbst noch nicht gesehen habe. Hab gedacht, ach komm, den bringe ich mal mit. Kennen wahrscheinlich nicht so viele. Und deswegen stelle ich den hier mal vor. Es ist ein Film, der produziert wurde von der Firma Troma. Ich weiß jetzt nicht, wie das in eurer Community, bei den Banausenbande, wie das da aussieht, ob Troma da ein Begriff ist. Soll ich das erklären?
Ja, glaube ich, von Vorteil.
Oh, das ist der Liebe. Dann sage ich ganz kurz was dazu. Und zwar, ich glaube, so Anfang der 80er Jahre war das, dass Lloyd Kaufman oder Lloyd Kaufman und Michael Hertz oder Michael Hertz, die haben in New York, USA, haben die eine Firma gegründet, die sich da nennt Troma. Und da haben die quasi so antikommerzielles Kino fabriziert.
In Tromaville, ne?
In Tromaville, ganz genau. Und dem entspringen so Figuren wie Sergeant Kabuki Man, aber vor allem der Toxic Avenger, der leider von Kollegen mal als schlechtester Film aller Zeiten betitelt wurde, zumindest als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten.
Welche Kollegen?
Format.
Wer macht denn sowas?
Wir waren es nicht.
Wer macht ein Format, das heißt die schlechtesten Filme aller Zeiten?
Ach, echt?
Wer wird das wohl sein?
Sehr frech.
Wow, und ja, da war Toxic Avenger dabei.
Ja, solche Filme packen die da rein. Das ist auch der Grund, warum ich nicht ganz so ein großer Fan bin. Obwohl die Macher natürlich, die finden den Film ja auch gut. Aber ja, was ich damit verdeutlichen möchte, ist, dass halt eben Troma nicht in dieses Hipster-eske wir gucken aus Ironie reinpasst, weil diese Filme so konzipiert sind, dass die haben halt kein Geld, sehr wenig Budget. Es geht um Titten, also nackte Tatsachen, Geballer, Splatter, Ekel, alles Mögliche. Und möglichst mit Laiendarstellern oder, weiß nicht, ab und zu schaut auch mal Lemmy vorbei oder irgendwelche Leute. Und das ist dann eher so ein Abfeiern von eben Anti-Kommerz, Anti-Mainstream und einfach so durchdrehen. Ne? So Filme wie Tromeo und Julia und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, Peter und ich haben so ein Herz dafür. Und da habe ich gedacht, ich packe mal diesen Film mit in meinen Rucksack und bringe den euch mit von Regisseur Eric Luzil. Der hat auch den Film Class of Nukem High 2 inszeniert. Aber das ist nicht der Film, den ich dabei habe. Jetzt verrate ich den Titel. Es ist Fortress of America.
Okay.
Also Fortress of America, aber das beim America sind hinten drei Ks drin. Mhm. Und jetzt habe ich ein Problem, weil ich die Handlung beschreiben muss.
Hat keine Handlung.
Ja. Ja, doch, also minimal. Es ist so, dass sich so eine Terrormiliz zusammengeschlossen hat aus ehemaligen Söldnern, irgendwelches Militär, Ex-Militär. Man weiß es nicht so genau. Und die haben sich halt in einem Wald zusammengetan, verschanzt und die bringen jeden um, der da in die Nähe kommt. Warum das so ist, lässt der Film offen. Dann gibt es unsere Hauptfigur, John Whitecloud, der irgendwie, ich glaube, aus dem Gefängnis kommt oder so. Warum? Das überlässt der Film unserer Fantasie. Und der stellt sich gegen die und übt Rache an einem korrupten Sheriff. Warum genau? Keine verfickte Ahnung. Ich weiß es nicht. Der Film erzählt das nicht. Obwohl er 100 Minuten Zeit hätte. Der Film nimmt sich halt 100 Minuten Zeit, um uns eben barbusige junge Damen zu zeigen. Action-Szenen, ein bisschen Splatter und so Shootouts. Bei den jungen Damen oder unter den jungen Damen befindet sich auch Kasha. Kennt ihr nicht oder nicht mehr? Das war eine Darstellerin für Erwachsenenfilme damals. Die hat vor allem irgendwie, war die dadurch interessant, dass sie angeblich irgendwie so halb asiatisch, halb europäisch ist, aber diesen europäischen Hintergrund, der wurde nie wirklich bestätigt, also stimmte wohl nicht, weil sie halt blondes Haar hat, ein asiatisches Gesicht, also asiatische Gesichtszüge und sehr große Hupen. Und hat sie am Anfang auch gesagt, die hätte sie gar nicht machen lassen, was natürlich Quatsch ist, so, ne? Sieht man halt, ne? Das sind einfach riesengroße gemachte Dinge. Und die hält die halt hier in jeder zweiten Szene, in der sie vorkommt, dann in die Kamera. Aber es sind auch noch ein paar andere Darstellerinnen, die ja eben zeigen, was sie haben. In einer Handlung, wie gesagt, also das ist schon die Handlung, ne? Es geht darum, dass die Terrormiliz die Leute tötet und dann der John Whitecloud irgendwann sich gegen die stellt und Rache nimmt und mit so seiner Crew da auftaucht und die da alles niedermetzeln wollen. Was macht jetzt Troma-Filme aus? Haben wir schon gesagt. Nackte Tatsachen, Action, Splatter und so weiter, aber eben auch immer so ein weirder Humor, der natürlich teilweise dadurch entsteht, dass es Laiendarsteller sind, der teilweise dadurch entsteht, dass, gut, ne, das gewollt und nicht gekonnt, aber meistens ist es bei Troma eher so, die pfeifen einfach drauf. Hier sucht man diesen Humor vergebens. Der Film nimmt sich leider sehr ernst. Im Vergleich zu sonstigen Troma-Produktionen. Und er ist halt auch nicht sonderlich lustig sonst. Also es gibt halt ein paar Szenen, die sind halt so doof und so blöde, dass man halt lachen muss. Aber es ist nicht dieser Troma-typische Humor.
Abgefahren.
Warum? Mega abgefahren. Der Regisseur, der Eric, Eric Lusil hat den Film auch genauso bei Lloyd Kaufmann gepitcht. Er meinte, ja, das ist so eine Terrormiliz, die töten halt alle, die in die Nähe kommen. Und da hat er gesagt, jo, alles klar, hau rein, mach's. Und das bekommen wir halt 100 Minuten zu sehen. Und es fällt schon teilweise schwer, das als Film zu bezeichnen. Also es sind auf jeden Fall verschiedene Szenen, die aneinandergereiht sind. Aber wie gesagt, es gibt kaum eine Handlung, es gibt kaum irgendwie, weiß nicht, Figuren, denen wir großartig folgen können. Es gibt keine Identifikationsfiguren. Es gibt halt Szenen. Und am Ende, also es gibt auch ein Ende. Es gibt ein Finale und ein Ende.
Immerhin. Und
irgendwann ist der Film vorbei. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage so, ne? Wie viel Spaß macht das? Ne? Ich habe natürlich ein Herz auch für schlechte Filme. Weil, also gut ist der Film auf gar keinen Fall, ne? Das muss man natürlich ganz klar sagen. Aber auch ein Herz für Filme, die eben nicht gewöhnlich sind. Mit nicht gewöhnlich meine ich ungewöhnlich. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Und hier ist das so, dass man schon, also gerade am Anfang auch ein paar coole Splatter-Szenen zu sehen bekommt, aber im Finale, wenn so ganz viele Menschen aufeinandertreffen, da denkst du, yeah, jetzt geht's mal wirklich zur Sache, aber so bis auf irgendwie ein Messer im Hals und so ein paar Shootouts kann der Film nicht mal da abliefern und denkst echt so, ah, okay, schade eigentlich, ne? Wirklich Missed Opportunities, wie der Franzose sagt. Das ist Fortress of America. Also es war halt noch eine Zeit vor Team America. Mhm. Wo, wahrscheinlich hat, vielleicht haben sich Trey Parker und Matt Stone auch ein bisschen inspirieren lassen, zumindest so von der Grundidee, weil es ist schon so ein bisschen so, ja, das Militär ist halt, also es wird jetzt nicht im besten Licht dargestellt oder auch so, dass die Regierung der USA, und da kommen wir zum letzten entscheidenden Punkt, was Troma-Filme nämlich auch immer ausmacht, Peter weiß es, sagt's aber nicht, weil er das auch unserer Fantasie überlässt. Nee, die meisten Troma-Filme, also sowas wie Toxic Avenger und so weiter, die haben auch immer Sozialkritik drin oder sonstige irgendwie, ne, Umweltthemen oder weiß ich nicht, ne, sonst irgendwelche ja, Themen, die sie ansprechen und dieser Film halt nicht. Leider mangelt's auch daran.
Ja. Hm. Wie unachtsam man bei so einem Atomtransport tatsächlich irgendwie vonstatten geht dann Amerika, ist schon sehr kritisch bei Toxic Avenger auf jeden Fall. Also das ist, kann man schon
Toxic Avenger sehen. Hat definitiv mehrere Themen, ne? Also klar, Umwelt, mhm. Dann gibt's noch das Thema von wegen Oberflächlichkeiten. Sprich, stimmt, ja. Das, ne, er hat ja seine Freundin, ist ja blind, ne, liebt ihn aber trotzdem, egal wie er sich anfühlt, ne, egal was er ist, so solche Sachen. Dann diese 80er Jahre Fitnesskultur, die es ja jetzt auch wieder gibt, also Schönheitswahn und sowas.
Die wird auch hochgenommen, ja, richtig.
Ja, Bullying ist ja auch so ein Thema bei Toxic Avenger, also der ist schon voll mit Sozialkritik. Fortress of America eher weniger. Mhm. Und ich weiß, ihr habt ja noch Fragen zu dem Film. Ich kann gar nicht mehr so viel dazu sagen.
Also wird schwierig bei dir, weil du sagst ja, du hast ein Herz für Trash, aber du siehst auch, dass es kein guter Film ist. Insofern ist das ein heikles Punkteraten, aber gut, müssen wir uns stellen.
Du hattest den ja zum ersten Mal gesehen, oder?
Ich habe ihn jetzt tatsächlich zum ersten Mal geschaut.
Okay.
Ist ja lustig, weil Muttertag, den wir gemeinsam hier besprochen haben, als ihr bei uns wart, ist ja auch so aus der Trummer-Ecke, insofern aus der Kaufmann. Aus der Kaufmann-Region. Insofern ist witzig, dass du jetzt auch einen aus der Ecke mitbringst. Cool.
Ja, so, da kann ich ja eine Beziehung zu herstellen. Also Muttertag würde ich mir definitiv lieber, viel, viel lieber, viel, viel eher nochmal angucken. Ja, falls das jetzt irgendwie hilft. Wie gesagt, also ich habe ein Herz, ne, für gewisse Sachen, aber The Fortress of America lässt eben auch so diese typischen Trauma-Tropes vermissen, was schade ist. Ne? Der hat schon ein paar ganz, ganz gelungene Szenen in dem Segment. Ich kann ja auch mal sagen, was ich als später kann ich ja verraten, was ich als Film geben würde und was ich als Troma-Film gebe. Mhm. Wäre auch nochmal zwei Paar Schuhe. Aber jetzt muss ich erstmal die anderen Punkte verraten. Ne?
Tu das.
Bei IMDb hat der Film einen Punktedurchschnitt von 3,9 von 10 Punkten.
Oha.
Bei Rotten Tomatoes habe ich nie keine Angaben gefunden. Anscheinend okay. Niemand bewertet. Da kennt den wahrscheinlich keiner, den Film. Und auf Letterboxd immerhin 2,6 von 5 Sternen.
Mhm. Okay.
Da wieder Most Obscure. Was für die Most Obscure Liste bei Letterboxd am Ende des Jahres.
Ja, und jetzt seid ihr dran.
Oha.
Mhm. Guess fängt an.
Ich fang an. Oh je. Mir graut's vor diesen Punkteraten.
Das ist deine Idee. Absicht, ne? Es war keine Absicht. Ich wusste ja nicht, wie der Film ist. Ne? Ich habe mir den bestellt, habe den hier lange rumliegen gehabt, habe mich drauf gefreut, habe gedacht, ach komm, ich bringe mal so einen schönen Troma-Film mit.
Alles fein. ich sage, dass er noch eine 6 von dir gekriegt hat.
Mhm. Peter?
Ich mag dieses Spiel nicht. Also, wenn ich dem Manu raten muss.
Ja, wer mag das schon?
Weil ich mich da nicht blamieren kann, aber finde ich jetzt auch extrem schwer. Ich habe auch total vergessen, wo er, weil wir arbeiten die ganze Zeit ja nicht mit Punkten, deshalb ist das jetzt so schwer irgendwie einzuschätzen. Ich weiß auch nicht mehr, was er damals dem Muttertag gegeben hat, als er es musste.
Das weiß ich auch nicht mehr, aber.
Ja. Ich gehe auf jeden Fall drunter mit 5,5.
5,5 sagst du?
Ja.
Ich weiß nicht, also er sagt ja schon, dass das kein guter Film ist und dass da die üblichen Tropes fehlen. Ich sag 5.
Also einer hat eine Punktlandung.
Na, immerhin.
Dann sind wir auch ist nicht weit voneinander weg, ne? Also.
Ist es ein Junge, der die Punktlandung hat?
Ein Junge?
Ich hoffe, ein Mann.
Ein Mann. Man ist es ein männliches Mitglied?
Gesovic, der liegt richtig mit 6 von 10. Also generell als Film hätte ich vielleicht irgendwas so zwischen 1 und 2 gegeben. Das heißt, ich wirklich schwierig finde, den als Film zu kategorisieren. Vielleicht noch 2, so für jede Titte ein. Obwohl man hier mehrere Busen zu sehen bekommt. Aber ja, gut, komm, also so ein paar Titten, ein bisschen Action geht noch klar, aber als Troma-Film noch 6 von 10 und das ist schon recht wohlwollend, muss man sagen.
Ja, Titten und Action sind ja eigentlich 10 Punkte für mich, insofern bin da relativ simpel gestrickt. Ja,
aber es gibt Filme, die das halt wesentlich besser bedienen. Ne?
Das stimmt, ja.
Mhm.
Ja.
Okay.
So, ich würde dann mal übernehmen und würde meine Rezension bringen.
Übernehmen, und, nicht übergeben.
Ja, wollen wir mal gucken, ob ihr euch vielleicht danach übergeben werdet.
Hoffentlich. Ich bin gespannt.
Ich habe
hast du so, einen Kotzfilm mitgebracht? So ein Vomit-Gore-Film?
Genau, das ist das Motto der heutigen Episode, Filme mit Vomit.
Also es gibt so Kotzfilme, so Vomit-Gore nennt sich das. Gibt es wirklich, deswegen hätte mich jetzt durchaus beeindruckt, wenn du davon einen mitgebracht hättest.
Da haben wir ja einen als Auftragsfilm. Also mehr Vomit geht nicht, oder?
Ah, stimmt.
Also das war ja schon, an Vomit war das schon das Maximum, was ich gesehen habe bisher.
Also wenn er jetzt hier von einem Genre spricht, was explizit Vomit-Gore heißt, dann könnte man da schon noch mehr von erwarten.
Ja.
Findet man das in der Erwachsenenabteilung? Findet man das eher in der Erwachsenenabteilung, so dieses Genre, oder?
Nee, das ist tatsächlich so auf Börsen und so. Also das ist tatsächlich so ein Sub-Genre des Horror- und Ekelfilms.
Seltsamer Fetisch.
Ich habe mich da, ja, ist halt einer. Ich habe mich da noch nicht rangetraut.
Okay. Also ich glaube, also gut, jetzt sind wir wieder bei unserem Auftragsfilm für später, aber so mehr Kotzen habe ich, glaube ich, noch nie gesehen in einem Film. Das war Rekord. Aber da sind wir noch nicht. Wir sind erstmal bei meinem Film, da wird nicht gekotzt, kann ich auch schon mal erzählen. Es ist ein Film mit Sean Connery.
Oh.
Und in den letzten 10 Jahren von Sir Sean Connerys Filmkarriere hat er ja so ein bisschen eine Welttour gemacht. War dann einmal so beim Russlandhaus in Russland gewesen, dann mit Sean Milone ein bisschen in England, ein bisschen in Alcatraz. Und einmal hat er sich ein bisschen um die japanische Kultur gekümmert, nämlich in dem Film Die Wiege der Sonne.
Huh.
Rising Sun. Okay. Aus dem Jahr 1993.
Ich erinnere mich, als der im Kino lief, da wurde so ein bisschen Buhai drum gemacht. Ich habe den aber nicht gesehen.
Hast du nicht gesehen? Peter, du irgendwann mal gesehen?
Nee, tatsächlich nicht, aber ich habe den irgendwie auch abgespeichert unter Kriegsfilm. Ist aber Quatsch, oder?
Nein, das ist Quatsch.
Ja, okay.
Lee?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den gesehen habe.
Alle nicht sicher, abgefahren. Ja. Der Regisseur und Drehbuchautor ist kein Unbekannter, das ist Philip Kaufman, der Autor von Indiana Jones und Regisseur von Körperfresser kommen, den ich fälschlicherweise immer als Cronenberg-Film betitel, obwohl das nicht ein Cronenberg-Film ist. Und den haben wir ja auch schon besprochen. Ja, und der adaptierte das Buch von Michael Crichton. Das ist natürlich ein bekannter Autor, der schon für einige Filmvorlagen da die Bücher geschrieben hat. Und dieser Film kam 1993, genauso wie Jurassic Park, aus seiner Feder. Kamen die beide im gleichen Jahr ins Kino. Und Jurassic Park haben mehr Leute gesehen als Die Wiege der Sonne. Das können wir, glaube ich, hier verraten.
Knapp, ja. Paar mehr.
Ja. Michael Crichton selbst war am Anfang von dem Film beratend tätig, bekam sich dann aber ziemlich in die Haare mit Philip Kaufman, weil die sich nicht einig waren über die Hautfarbe des Hauptcharakters und so weiter und so fort. Ich würde mal zur Story überleiten.
Also es ist ja wirklich schon so ein Film, der einen Ausblick in die Zukunft bringt, ne? Weil heutzutage wird auch sehr viel über die Hautfarbe von Charakteren gesprochen.
Das auch. Es ist ganz wichtig, welche Hautfarbe Ariel hat. Das ist heute ein großes Thema.
Ja. Wird viel drüber gesprochen, zumindest, ja.
Ja. Also ich gehe mal in die Story rein. Es geht um eine mächtige japanische Firma. Wir sind in Los Angeles und in dieser Firma ist auch der hitzköpfige Eddie Sakamura tätig. Das ist der Schauspieler Karo Hiroyuki Tagawa, der den spielt. Der hat das Grand Slam der Videospielverfilmung hingelegt, weil der ist Shang Tsung in Mortal Kombat und Heihachi in Tekken. Er spielt die beide. Also okay. Der hat 141 Schauspielcredits, voll oft der Antagonisten irgendwelchen B-Actionern, den habt ihr auf jeden Fall mal gesehen. Und es wird am Anfang auch erzählt, rein klischee-mäßig, dass er Karaoke singt. Seine Modelfreundin guckt ihm zu, ist aber total genervt, will dann abhauen, wird grün und blau geschlagen zu Hause. Und die beiden machen sich gerade auf den Weg zu einer Office-Party. Und bei dieser Office-Party wird seine Freundin, das Escort-Modell Cheryl, tot in einem Büro aufgefunden, auf dem Konferenztisch. Da wurde sie nämlich beim Sex erwürgt. Dieses Escort-Model, unser Model aus Deutschland, Tatjana Patitz, spielt die. Hamburger Topmodel aus den 90ern. So. Nee, die war es nicht.
Heidi Klum.
Die hatten mehrere später. Topmodels in den 90ern. Nee, es ist Tatjana Patitz, Heidi Klum. Ja, genau, das war eine andere Generation. Ja, die wurde da, die hat ihre kurzen Auftritt hier als Freund von dem bösen Eddie und dann kurz Zeit später ist sie halt auf dem Tisch erwürgt worden. So. Jetzt wird der Cop Webster Smith zugezogen. Der wird gespielt von Wesley Snipes. Und er ist nicht der Einzige, der zugezogen wird zu diesem Mord, sondern es wird auch der Japan-Experte und Ex-Cop John Connor angerufen. Der heißt wirklich John Connor.
Heißt er, das kann doch nicht wahr sein, oder?
Doch, heißt er. Sir also, Sean Connery.
Spielt zufällig gewählt.
Spielt den Sohn von Linda Hamilton. Also spielt den Sohn von Sarah Connor.
In Japan. Vielleicht haben wir ein Multiverse. Vielleicht haben wir ein Multiverse. Wir sind ja nicht in Japan. Wir sind ja nur in japanischen Kreisen, aber wir sind ja in LA, in Los Angeles. Ja. Es geht hochkarätig weiter. Der vorgesetzte Beamte vor Ort wird gespielt von Harvey Keitel. Und Harvey Keitel ist nicht sonderlich begeistert von dem Japan-Experten John Connor. Das lässt er ihm auch zu verstehen geben. Und er lässt doch den ein oder anderen rassistischen Spruch fallen, als der Typ ihn nicht in den Fahrstuhl lässt. Der eine Asiate sagt er so, was habt ihr uns hier eigentlich zu sagen? Ihr kommt hier in das Land, macht irgendwelche Firmen reich und so und habt ihr in Amerika eigentlich nichts zu suchen. Und wenn ich in den Fahrstuhl steigen will, dann fahre ich hier 500 Mal hoch und runter. Also ist ein bisschen rassistisch unterwegs. Und er hält nicht viel von Ausländern, die in Amerika das große Geld suchen.
Darauf ist das ganze Land aufgebaut. Was ist los? Ja,
und jetzt geht es darum, dass dieses ungleiche Team, Wesley Snipes, der schwarze Cop und der alte weiße Japan-Experte Sean Connery halt den Mörder finden. Denn dieser Mord wurde gefilmt. Weil die haben über Sicherheitskameras in den Offices. Und so, dieser Mord wurde gefilmt um halbdunkel. Nee, aber es ist hochmoderne Technologie, weil der Sicherheitschef hat das gespeichert auf einer Laserdisc.
Nicht so eine, wirklich so eine große Laserdisc?
Nee, das ist halt eine kleine Laserdisc. Das ist also hochmodern. Im Buch war es noch eine VHS, jetzt ist es eine Laserdisc, aber in CD-Form. Also alles wow. Neueste Technologie.
Wow.
Da ist dieser Mord drauf gewesen, aber trotzdem ist da irgendwas faul, weil wir sehen Eddie Sakamura auf diesem Videoband, aber ob es dann wirklich ist oder ob vielleicht auf diesem Laserdisc da ein bisschen rumgefuscht worden ist. Ich meine, die 90er, da wurde er
jetzt in den
90ern, Technologie und so.
Crazy
shit. Weiß man nicht.
Ja gut, jetzt klingt es auch nach einem Michael Crichton Drehbuch oder nach einer Michael Crichton Geschichte. Ich komme also aber nicht, sorry, ganz ehrlich, ich komme nicht drüber weg, ne, dass irgendwie nur 7 Jahre nach Terminator und 2 Jahre nach Terminator 2 jemand in seinem Film eine Figur John Connor nennt.
Warum immer. Es wäre natürlich interessant zu wissen, ob der John Connor auch in dem Buch von dem Michael Crichton hieß, weil das gab es natürlich vor Terminator 2.
Ja, aber vielleicht nicht vor Terminator 1 und falls doch, scheißegal, nenn den Charakter anders. Du kannst den nicht 2 Jahre nach Terminator 2, kannst du nicht John Connor nennen.
Ich weiß nicht, wann er das Buch geschrieben hat, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber wenn Michael Crichton Die Wiege der Sonne 77 geschrieben hat, dann ist Cameron der Plagiats-Arsch.
Ja, aber trotzdem, also nochmal, ne? Du kannst nicht in den Film, da musst du in den Film den anders nennen.
Weil nee, du weißt, da würde ich mich doch, ich würde mich doch nicht dann dem beugen. Wenn ich John Connor erfunden hätte, da würde ich doch sagen, so, Cameron, hier in your face, ich habe John Connor erfunden.
Okay, gut. Ich weiß nicht, zwei Jahre nach dem teuersten Film aller Zeiten bis dato. Und ein sehr, sehr beliebter Film. Ja, gut. Mhm.
Ja, wir hatten das schon ein paar Mal, dass wir so, also Lee war neulich irritiert, weil es einen Charakter gab nach einem Basketball-Moderator, der irgendwie im Basketball voll groß war und der hieß genauso mit Vor- und Nachnamen.
Clark Kellogg.
Genau. Okay. Und ich hatte einen Charakter namens Bonnie Raitt, die gleichzeitig eine Sängerin ist und im Film hieß halt eine Schauspielerin auch Bonnie Raitt in ihrem Charakter, wo ich dachte, warum Vorname und Nachname wie die Sängerin? Naja.
So, ich hab's rausgesucht, der Roman ist von 92.
Von 92?
Und jetzt sieht er, das ist ein Jahr nach Terminator 2. So.
Tja. Crichton und
Philipp. Oh, der Name gefällt mir, den nenne ich auch so. Geil.
Was habt ihr euch dabei gedacht? So, ich will ja gar nicht zu viel verraten, aber ich möchte eins sagen, also dieser Film muss in den 90ern gedreht worden, weil alles, was außerhalb der 90er ist, ist dieser Film komplett schon, der ist schon im Jahre 1994, ist er schon veraltet. Mit dieser komischen Laserdisc-Technologie und dem Schauspiel und dieser ganze Story. Und du hast natürlich immer so, dass Sean Connery alle 10 Minuten dann erklärt, nach einem japanischen Begriff, wie er sich zu verhalten hat, dass du die Arme am Körper, weil die Japaner können das als beleidigend auffassen, wenn du irgendwie ausladende Bewegungen machst und du musst das und das machen. Und Wesley Snipes macht natürlich immer genau das Gegenteil. Und benimmt sich natürlich genau daneben. Und sagt so, ja, lass mich reden, halt du dich zurück. Macht er natürlich nicht. Und dann gibt es verschiedene japanische Begriffe aus dem Bushido und Co., die dann Sean Connery immer wieder reinschmeißt und wo er dann erklärt, warum er der Japan-Experte ist. Und sind ein paar Hochkaräter noch in Nebenrollen zu sehen. Wir sehen Ray Wise.
Oh.
Den kennt ihr sicher?
Ja.
Steve Buscemi haben wir noch in der Nebenrolle.
Ja.
Der hat mit Harvey Keitel auch schon einige Filme gedreht zusammen. Mhm. Sam Lloyd, der Ted von Scrubs. Und
ja.
Dann
ja, ja.
Typisch 90er besetzt. Tia Carrere. Die spielt hier mit Brille, weil deswegen ganz wichtig, mit Brille, ist die Technikexpertin.
Natürlich.
Ja. Zu ihr hat die Laserdisc gebracht. Asiate mit Brille, Technikexpertin, da heißt natürlich, ja, okay, irgendwas ist hier faul, irgendwas stimmt hier nicht an dieser Laserdisc. Und Tia Carrere ist natürlich das schlaue Mädel. Die
nicht Auto auch betont, kann.
Nee, die auch, ja, das auch nicht, aber die betont natürlich auch, dass sie 2 Pässe hat. Und deswegen auch nie so richtig zugehörig war zu irgendeiner Kultur. Und die Japaner halten sie halt für eine westliche und die Westlichen halten sie halt für eine Japanerin. Und deswegen ist sie so ein bisschen zwischen den Fronten und hat auch darunter zu leiden.
Okay.
Also.
Ja, bin ich voll empathisch.
Bist du auch empathisch?
Nee, ich habe auch 2 Pässe. Ich weiß total, wie das ist.
Ich auch, tatsächlich.
Ich saß da neulich am Pokertisch. Ich habe, glaube ich, schon mal geredet über den Dirigenten, den ich kennengelernt habe. Mhm. Und der hat mir erzählt, dass sein Sohn 3 Pässe hat. Und seine Frau ist Russin. Sein Sohn hat den russischen Pass, den amerikanischen und den deutschen.
Also der ist halb Amerikaner, halb Deutscher, halb Russe. Okay.
Das ist krass, oder? Ja, meine Mathekenntnisse reichen dafür. Aber das ist schon, da hat er fast alle Weltmächte drin. Wenn er noch den chinesischen Pass irgendwie kriegen würde, kann ihm keiner was. Ist auf jeden Fall ordentlich. So von der Kombo. Wow. Eine Sache würde ich noch erwähnen. Bei den Security von den Japanern in einer kleinen Rolle ist Tony Garnios zu sehen. Und Tony Garnios stand bei Philip Kaufman schon mal vor der Kamera, nämlich für The Wanderers. Das ist nämlich der große Breite, der die ganze Zeit auf einem Streichholz kaut und alle zusammenschlägt. Und der kaut hier auch auf dem Streichholz rum. Und ist natürlich 15 Jahre später. Und das ist der gleiche Charakter, weil Philip Kaufman war nämlich auch der Regisseur von The Wanderers. Und Sean Connery kriegt den dann natürlich mit einem Schlag zum Hals, kriegt er den natürlich bewusstlos. Aber obwohl er 2 Meter größer ist, aber gut, es ist Sean Connery. Also, was soll man sagen? Ja, komischer Film. Also typisch 90er. Es ist nicht so richtig actionreich. Ist so ein bisschen Verschwörung halt so in asiatischen Kreisen. Wichtige Geschäftsmänner aus Japan, die halt ein bisschen undurchsichtig sind. Um diese komische Laserdisc, wo es dann heißt, es ist doch nicht Eddie, es muss jemand anders sein. Und dann geht es darum, das Ganze spannend aufzuziehen, um dann rauszufinden, wer ist denn der Mörder letztendlich. Und dazwischen hat man dann so ab und zu Harvey Keitel und Steve Buscemi auftauchen. Das ist die Wiege der Sonne. Ich würde sagen, Jurassic Park ist der bessere Film.
Wie viele Punkte hast du Jurassic Park gegeben? Das ist jetzt die Frage.
Spoiler Alert. Ja, Jurassic Park war in der oberen Hälfte, so viel kann ich euch verraten.
Naja, aber war das in irgendeiner Form unterhaltsam?
Ja, man kann den schon machen, also man kann sich den angucken, aber es ist auf jeden Fall so, unterm Strich ist das nicht so, dass man sagen würde, es ist jetzt ein Mega-Film oder ist jetzt super gut, sondern der ist halt seltsam, so von der, vom Aufbau, von der Tonalität. Sean Connery macht halt ab und zu irgendwelche, also siehst du halt, der Typ ist halt 80 und bei The Rock hat er halt funktioniert als Actionstar, weil da nimmst du wirklich diesen Häftling ab, der irgendwie im Knast saß mit diesen langen Haaren und so, da hat es funktioniert. Aber hier irgendwie, wenn er dann auf einmal aus dem Nichts irgendwie gegen den Hals irgendwie einen so kurz ranhaut und der kippt dann um, das wirkt dann so wie so ein Clouseau-Film, Alter. Also es ist nicht so richtig geil. Aber er geht schon, klar, also 129 Minuten ist auch nicht besonders kurz. Aber wenn man die 90er mag und wenn man die Schauspieler mag, dann kommt man hier schon einigermaßen durch, aber ist jetzt kein Meisterwerk.
Der Guess relativiert viel.
Sagt, reicht euch das als Fazit? Das
ist alles nicht so dolle. Ist das.
Der Relativator.
Aber ist auch nicht John so Connor.
Gut. Ist nicht schlecht, aber ist auch nicht gut.
Ist denn die Auflösung wenigstens cool? Ein Whodunit, da wo die Auflösung, bei der man sagt, ah, ich hab's gar zusammen, nicht gewusst.
Die hat mich zusammenzucken lassen, die Auflösung, ja. Aida Daus, habe ich gedacht. Aida Daus. Was für eine Auflösung.
Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß, das macht ja schon eine Menge aus bei so einem Film.
Shyamalan wäre stolz auf dich, Crichton. Ja, hat den Film nicht groß verbessert. War jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, mein, kommt jetzt hier noch der Übertwist. Aber zwischen Wesley Snipes und Tia Carrere geht vielleicht was gegen Ende. Spoiler-Triangel.
Wie kam der denn sonst so an?
Das werde ich jetzt berichten. IMDb 6,2 für die Wiege der Sonne. Der Metascore 56. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Rotten Tomatoes 5,1. 3,1 gibt es vom Publikum. Und Letterboxd ist hier bei einer 2,7. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier viele 5 Sterne, 4,5 Sterne Bewertung bei Letterboxd gibt. Falls es euch hilft.
Ja, klingt alles nicht so prall.
Durchwachsen.
Ja, die Wiege der Sonne. Rising Sun. War aber ziemlich erfolgreich. 35 Millionen gekostet, 107 Millionen eingespielt. Waren schon Zugpferde, Snipes und Connery in den 90ern.
Hm. Ja, der wurde auch hart beworben. Ich kann mich erinnern damals, als der lief.
Klar, Crichton-Vorlage und Philip Kaufman, großer Regisseur. Gute Besetzung. Stimmt schon.
Wer muss denn vorlegen?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon mal gesehen habe. Ja, Lee, wer muss vorlegen?
Peter.
Peter Och, muss anfangen. Nee, komm. Ich wollte reagieren. Ich höre da hier schön so gespannt zu und versuche irgendwie ein bisschen was rauszuholen aus den Infos, aber.
Ich kann dir einen Tausch anbieten.
Dass du vorgibst? Ah, nee, komm, wir machen das schon nach.
Ich leg jetzt vor und dann musst du halt nachher mal an meiner Stelle vorlegen.
Nee, komm.
Spielereien lasse sich nicht ein.
Du bist 80er, also du bist 70er Kind. Du magst die 80er, aber hast auch keine Abneigung gegen die 90er. Das ist so ein kleiner Bonuspunkt für, dass er wahrscheinlich dann nicht komplett im Durchschnitt versinkt. Also ich würde sagen, 5 aufwärts ist es auf jeden Fall. Aber auch nicht weit nach oben. Und da tendiere ich jetzt auch wieder genauso wie bei Manu bei 5,5 bis 6. Und diesmal, da ja eben die 6 richtig war, nehme ich jetzt hier die 6.
Jetzt ich, ja. Ich habe auch in die Richtung tendiert, allerdings eher so 6 aufwärts. Es könnten vielleicht noch 6,5 sein, aber also du klingst schon sehr verhalten und deswegen sage ich auch 6.
Ich war von Anfang an bei einer 6,5 und dann habe ich gemerkt, wie kalt der Film ihn lässt. Ne? Also Guess hat dann immer weiter relativiert. Ja, nicht gut, nicht schlecht. Ja, ist okay, ist in Ordnung. Aber ich sehe es auch wie Peter. Es ist noch irgendwie vielleicht, ich sehe das ja immer so, dass eine 5 oder genau die Mitte macht einfach gar nichts mit dir. Aber hier sehe ich es noch ein bisschen 90er Bonus, aber auch nicht viel. Und da gehe ich nicht so weit hoch wie ich sage 5,5.
Okay.
Keiner liegt richtig. Manu, deine ursprüngliche Vermutung, dass 6,5 sind, die war richtig. Also es,
schade.
Der hat noch 6,5 von mir bekommen.
Und alle haben sie die Euphorie vermisst.
Ein euphorischer Guest bei 6,5 Punkten. Ist, ne? Was für ein Film.
Ja, aber also deine Einschätzung war wirklich so Mittelmaß, so um die 5 rum, habe ich gedacht.
Ja, es ist halt ein komischer Film, aber es ist trotzdem, du hast ja schon ein paar Kämpfe und diese Verschwörungsgeschichte und so, also 6,5. Also ich habe schon geschwankt zwischen 6 und 6,5.
Du hast uns einfach an der Nase herumgeführt, das würde ich mal sagen.
Von mir aus.
Ja. Von schön, dass das auch. Ja, du, ich freue mich halt, wenn das auch noch ein paar andere Leute so sehen.
Das ist aber ganz selten, dass hier alle 3 Leute bei mir daneben liegen. Entschuldigung.
Ne, die haben, aber wir waren unisono der Meinung, dass du das immer weiter nach unten korrigiert hast.
Mm, okay. Vielleicht sollte ich meine Rezension kürzer gestalten. Auf einen Satz beschränken.
Vielleicht sollst du mal aufhören, uns hier zu verarschen.
Das nein, muss ich ja jetzt nicht mehr. Ach doch, ja, wir haben ja noch einen gemeinsamen Ratefilm.
Stimmt, ja, ja, jetzt geht's.
10 Punkte.
Ja, okay. Dann nächster Film.
So, okay, Die Wiege der Sonne, Rising Sun, 1993, fertig.
Okay, ja, dann kommen wir zu unserem gemeinsamen Film.
Ach ja, da kommt er jetzt.
Ja, ja. Mhm. Genau der. Wie Gest hat euch den aufgezwungen, oder? Ja. So ein bisschen?
Aufgezwungen?
Nee. Ja. Oder euch diesmal nicht groß vor die Wahl. Ja, was waren die anderen Optionen?
Nee, er hat gefragt, ob wir den besprechen wollen.
Ja, das war die Option. My Way or the
Highway. Keine Alternativen, aber wir hätten Nein sagen können. My
Way on the Highway.
Genau. Ja, aber ich glaube, das war natürlich bewusst ein ganz guter Pick für euch.
Ja, Titel habe ich nämlich schon mal gehört und dann habe ich auch gedacht so, ach ja, lasse ich mich gerne drauf ein. Auf den Film aus dem Jahr 2006.
Wie kommt das, dass der an euch vorbeigegangen ist, an beiden? Ist ja schon euer Cup of Tea.
Ja. Ich habe gedacht, der Peter steigt jetzt mal ein und sonst reiße ich wieder hier alles an mich.
Ich habe keine Ahnung, warum der an mir vorbeigegangen ist, aber es war auf jeden Fall nett, den zu entdecken. Wobei ich aber auch tatsächlich so ein bisschen daran interessiert bin, wer sich denn sowas wünscht, weil der ja schon sehr speziell ist und ganz bestimmte Vorlieben hier so anspricht.
Wie heißt der?
Ja, angefangen bei Taxidermia.
Taxidermia, ja. Das ist von unserem Kumpel Lukas. Denkbonus Lukas ist ein Supporter von uns und der hat eine sehr interessante Filmauswahl. Der hat uns Mucksmäuschen still aufgetragen. Danach irgendwie diesen Come As You Are, diesen belgischen Film, der auch Hasta La Vista heißt. Und jetzt Taxidermia. Also der scheint so kreuz und quer durch Europa unterwegs zu sein. Und immer so ein bisschen, also noch irgendwie noch keine große Hollywood-Blockbuster-Kunst, sondern der scheint mehr so das Nischenkino zu mögen.
Mhm.
Das ist doch schön. Gut.
Ja.
Ja, ist mir super.
Den Filmfressen gefällt das.
So nämlich.
Mir auch, ja.
Sollen wir kurz sagen, was da passiert in dem Film?
Gerne.
Also grob die Handlung. Ich versuche es möglichst spoilerfrei, sonst gestern die Triangel schon im Anschlag. Es sind 3 Episoden quasi. Oder sagen wir so, ja, werden 3 Figuren beleuchtet. Am Anfang ist es ein Soldat, der.
Ein Wichser.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein Wichser. Der von seinem, Chef, ne, Kommandant, Sergeant, was auch immer, ich kenne mich da nicht so aus, mit militärischen Rängen, auf jeden Fall mit seinem Vorgesetzten, von dem wird er immer so schikaniert. Und er selbst hat sehr eigenwillige, ich möchte das jetzt nicht sonderlich bewerten, aber eigenwillige Masturbationsmethoden und Sachen, auf die er steht. Und irgendwann endet es darin, dass er die Frau seines Vorgesetzten nagelt und schwängert. Und dann die 2. Episode befasst sich dann mit dem daraus entstandenen Sohn. Mhm. Der wird Wettesser. nicht Mitesser, sondern wird Wettesser.
Wettfresser.
Wettfresser, genau. Ja, also wirklich dieses Competitive Eating, wie man in Frankreich sagt. Und haut sich da alles Mögliche rein. Zum Beispiel, was waren das? 6 Kilo roter Kaviar in
5, ja, mit seiner Frau, ne?
In 60 Minuten.
Mit seiner Frau zusammen, ja.
Ja, mit seiner Frau. Kilo. Richtig ekelhaft. Naja, auf jeden Fall, so. Da kommt das erste Mal dieses Kotzen halt rein, ne? So, man sieht halt, es ist übrigens zu dem Zeitpunkt auch ein sehr beliebter Sport, der übertragen wird in den Medien. Also so wie Fußball oder andere Sportarten wie Basketball etc. hier in unseren Breitengraden. Und ja, ist er recht erfolgreich, was das angeht. Ist halt ein Champion. Frisst halt und kotzt.
Breakfast for Champions.
Und der mit seiner Frau, die bekommen wiederum einen Sohn, den Lajos. Wie heißt er noch?
Ja, Langosch, kann sein.
Ja, irgendwie so.
Ich glaube auch. Ja, Lajos.
Und in der dritten Episode steht der dann im Zentrum. Der ist dann konstitutionell ganz anders, also vom Körperlichen ganz anders geartet. Der ist geartet, Entschuldigung, ups, falscher Begriff. Also sieht halt anders aus, ist halt sehr dünn, was dem Vater missfällt. Der Vater ist nämlich super fett geworden, sieht jetzt aus wie der Typ hier bei Blade, ne? So diese Masse, einfach so, diese Leute, die mit dem Kran aus dem Wohnzimmer geholt werden.
Dann Jabba the Hutt, ein Mensch.
Genau, er ist einfach nur noch so ein Fettberg und sein Sohn ist ein Taxidermist geworden. Also Taxidermie ist ja dieses Ausstopfen von Tieren. Mhm. Und das macht er dann beruflich. Und sein Vater ist halt total enttäuscht von ihm, weil er das natürlich total für ehrenlos hält. Und er ist sehr enttäuscht, dass er eben kein Wettesser geworden ist. Und schikaniert ihn halt den ganzen Tag. Und am Ende passiert dann was. Also der Sohn reagiert darauf. So, kein Spoiler an der Stelle. Das passiert in dem Film. Jetzt seid ihr dran. Ja,
quasi drei Generationen der gleichen Familie und jede Geschichte für sich ist schon ein bisschen abgefuckt.
Mhm. Ja.
Da treffen Generationenkonflikte aufeinander. Da stecken schon so ein paar Themen drin in dem Film.
Mhm. Ja, aber jetzt mal so, also ich weiß nicht, aber so, also diese drei Generationen, die man betrachtet hat, ich fand da einzelne Szenen stark und wie es gedreht worden ist. Mhm. Aber beim Film an sich frage ich mich schon, wo ist hier jetzt der Sinn? Der tiefere?
Ich denke, es ist ein künstlerischer Film. Also der ist schon recht eklig, das haben wir jetzt ein bisschen verschwiegen. Also man sieht sehr explizit, wie gekotzt wird. Man sieht diese Masturbationsszenen. Man sieht
Geschlechtsteile.
Genau, das. Man sieht Innereien, ne? Also bei dieser Taxidermie zum Beispiel. Da gibt es ja auch nochmal ein großes Finale mit. Aber ich muss sagen, so von den sonstigen Filmen, die ich so kenne, die auf Ekel abzielen oder auf Schock aus sind, hat der auf jeden Fall noch eine künstlerische Note.
Ja.
Ja, und ich finde vor allem, ich bin dabei, Guess. Ich finde, es gab selten was so ekelhaft ist, aber so schön inszeniert wurde. Mhm. Oder so schön dabei aussieht. Fand das echt, also echt schöne Bilder, aber eigentlich super ekelhafte Dinge, die man da sieht.
Ja, die Bilder sind stark. Auch das Stadion, wo die das zeigen, so von oben, weißt du, so ganz kurz, und wo das alles so gedämpft ist und leise, so, wo gerade dieses Spektakel stattfindet. Und dann gehen die runter und alle kotzen sich die Seele aus dem Leib, so, weißt du. Also. Ja.
Allein diese
Eines der schönen Bilder war doch das mit der Badewanne, falls ihr euch erinnert. Das war ja relativ schnell, die so einer so rotiert. Das
ist ganz am Anfang, ne?
Ne?
Ja.
Genau, wo wir dann halt auch verschiedene Dinge, die in dieser Badewanne dann halt passieren, gezeigt werden, ne? Und letztlich ja dann auch eine Vergewaltigung. Also, ne? Und ich glaube, die Geburt wurde ja auch darin dann da auch dargestellt.
Ja.
Und ich fand, das war so eine der prägnanten Szenen, die sich in anderer Form immer wieder so ein bisschen wiederholt hat, weil tatsächlich für mich war das Interessanteste hier die Übergänge, weil sehr häufig tatsächlich Vergleiche auch gezogen wurden und zwar etwas abwegige Vergleiche. Wenn wir zum Beispiel, also so aus den Erinnerungen heraus, Muttermilch und Vogelscheiße beispielsweise. Die dann, in einer Szene war es Muttermilch, die genuckelt wurde, und im anderen wurde daraus quasi Vogelscheiße. So halt an den Haaren herbeigezogene, provokante Vergleiche.
Oder wenn der Hahn zum Beispiel in den Pimmel beißt und dann gibt so es gibt so einen Schnitt und dann ruft halt so eine Frau, glaube ich, ihre Kinder oder so, von wegen so,
genau, der Moment, wo er schreit, ja.
Genau. Ja. Also so gut geschnitten halt, ne? Gutes Editing.
Ja, stimmt.
Genau.
Total.
Aber und schon
wirklich
Menge Ekel, ja. Ich meine, ganz ehrlich, man merkt schon, dass ich in Clubs arbeite, weil diese ganzen Kotzszenen haben mich nicht so angeekelt wie dieser eine Schweißtropfen.
Auf jeden Fall. Das Schlimmste überhaupt. Das
war noch viel abartiger.
Ja, das ist großartig. Ja, also, geht auch Leuten so, die nicht im Club arbeiten. Ich fand das auch wahrscheinlich das Ekelhafteste im Film.
Ja, da kann man dazu sagen, jemand liegt im Krankenhaus und dann beugt sich irgendwie eine Dame mit starker Achselbehaarung über ihn. Und ein Schweißtropfen perlt runter.
In Zeitlupe.
in Zeitlupe auf sein Gesicht, aber jetzt nicht in den Mund oder so, sondern neben den Mund. Und er geht dann noch mit der Zunge und leckt ihn dann so genüsslich ab und so. Super Szene. Top Szene.
Ja, die war krass. Ja, die Szene war schon Highlight.
Ja.
Aber ich merke trotzdem, ihr beiden, also die Banausen sind ein bisschen banausig unterwegs. Sie
sind unterwältigt. So begeistert. Das war auch wieder sehr schwer für mich zu bewerten, weil ich fand ihn einerseits wirklich stylisch, fand einzelne Momente richtig stark, aber ans Film, so habe ich mich schon gefragt, so, ich bin mir auch sicher, dass ich den schon mal gesehen habe, tatsächlich so. Ich war mir echt sicher, dass ich den schon kenne.
Okay, aber sowas vergisst man auch nicht so einfach.
Nee, komisch. Aber ich bin der Meinung, ich kenne den. Oder ich habe wirklich den Trailer irgendwann mal gesehen und mir das gemerkt, die ganzen Momente. Das kann natürlich auch sein.
Aber was ich auch so ein bisschen verstehe, ist tatsächlich, ich tue mich auch so ein bisschen schwer, da so eine große Geschichte drin zu erkennen, beziehungsweise eine Sinnhaftigkeit der drei geschilderten Generationen. Also was das irgendwie wirklich miteinander verbindet, außer dass es dann halt wirklich der Sohn, der dann nochmal einen Sohn erzeugt und sozusagen die Weitergabe dessen. Weil, also so ein bisschen erkennt man ja, glaube ich, sowas, so das Thema Kreislauf, ne, jetzt nicht nur die rotierende Wanne, sondern auch, weil wir dann letztlich dann auch sehen, was mit einem Körper halt passiert und das dann halt auch Richtung Kunst dann nochmal, wird ja dann auch in der Galerie darüber philosophiert, muss ich jetzt aber auch sagen, habe ich jetzt gar nicht mehr genau, gar nicht mehr genau, was da gesagt wurde, aber mir fehlt da auch tatsächlich so ein bisschen das große Gesamtbild, also was da letztlich im großen Ganzen erzählt werden sollte.
Man fragt sich so ein bisschen, was soll das? Also soll das jetzt heißen, dass in dieser Generation, dass dieses Durchgeknallte vererbt wird an die anderen, weil die alle irgendwie ein Ding, einen Schatten haben, weißt du? Aber das ist ein bisschen wenig als Story, finde ich.
Ja, ist auch nicht das Einzige. Also es geht darum, was man vererben kann, ne? Zumindest. Das wird thematisiert. Es wird thematisiert, was Erziehung macht, also Generationenkonflikt, ne? So dieses enttäuscht sein von den Kindern oder dass Kinder eben die Anerkennung ihrer Eltern vielleicht möchten. Sowas ist da drin. Dann auch viel, gerade was so dieses Fressen und dann wieder Auskotzen, so dieser übertriebene Konsum der Gesellschaft, das habe ich auf jeden Fall auch darin gesehen. Also da werden schon so ein paar Themen verhandelt, finde ich.
Deswegen, ich finde es auch, also ich finde, der ist voll mit Symbolbildern. Mhm. Ich finde das gerade so ein bisschen krass, dass ihr da alle irgendwie den Sinn vermisst. Also ich ärgere mich selber so ein bisschen drüber, dass ich den erst gestern gesehen habe, weil der rödelt immer noch in meinem Kopf. Und ich bin da noch nicht fertig mit, weil ich auch noch dabei bin, das so ein bisschen zusammenzusetzen. Und irgendwo, es gibt ja Zusammenhänge zwischen den einzelnen Episoden, aber ich glaube, ich habe die Symbolbilder auch noch nicht so zusammengesetzt, dass das so ein großes, gesamtes Aha-Erlebnis ist. Aber ich finde, er ist voll damit und ich weiß nicht, warum bei euch jetzt, ich habe ja noch nichts dazu gesagt, deswegen weiß ich nicht, warum der Eindruck entsteht, dass ich den nicht feiere, weil ich fand den super.
Ah, okay.
Also wirklich. Ja, ich fand den echt geil.
Das ist ein Plot-Twist.
Warum?
Das hat sich anfangs auch verhalten angehört, deswegen. Ja.
Er hat ja gar nichts gesagt.
Ja, eben.
Okay. Ja. Aber es ist eine coole Ausstrahlung.
Daran lag
das. Du meinst. Ja. Er wirkt halt immer wie ein Eisblock.
Ja, der Neutrale, der Schweizer halt, ne?
Ja, der Schweizer halt.
Da hört man euch erstmal entspannt zu und prompt wird einem eine schlechte Meinung unterstellt. Also Leute.
Ja, es ist halt nicht, es ist häufig nicht das, was man sagt, sondern was andere daraus machen, was man nicht sagt.
Nee.
Ich sagte, wenn wir hier Manchester by the Sea besprochen, dann hättest du schon längst dazwischen gelabert. Ja, da hättest du schon längst gesagt.
Ja, siehst du, wenn ich was richtig scheiße finde, dann lege ich da auch sofort ein Veto ein. Aber bis jetzt, ich kann ja vieles von dem, was ihr sagt, genauso unterschreiben. Mhm. Aber ich mochte das sehr. Also ich finde, der Film ist insofern ein bisschen tricky, weil der fängt eigentlich schwach an. Und ich finde auch diese erste Episode mit Abstand die schlechteste.
Echt, ja?
Ja. Aber dann wird er richtig gut, finde ich.
Also die erste war die, wo ich am meisten gelacht habe, auf jeden Fall mit dem Huhn und
Co. Da hast du dich am meisten wiedererkannt, ne?
Ja, am Huhn.
Du hast da mehr gelacht als bei den ganzen Kotzarien und was da so alles mit dran
hängt? Die erste Szene fand ich super, ja. Wo er dann schon seinen Penis kühlt und sein General steht hinter ihm und so eine Sachen. Also, das war schon witzig.
Also, Guess ejakuliert auch Feuer, haben wir jetzt gerade fest.
Können wir festhalten. Ich hab das dann probiert, ja. Ich habe dann noch ein paar Polenbilder gefunden und ging nach hinten los. Also, keine Kinder für mich. Ja, das war auch eine interessante Szene.
Also, das, was Lee sagt, Ja, genau, mit dem, das ist ja ganz am Anfang auch. Ich bin auch da bei Lee, dass ich da mehrere Sachen auch sehe, mehrere Themen, dass es ein Film ist, der einen im Nachhinein noch beschäftigt. Und wer mal mich kennt oder meine Einstellung zu Filmen kennt, der weiß, dass ich das sehr honoriere, dass ich das sehr, sehr geil finde, sowas. Und dass das eben die Filme sind, die einem lange im Gedächtnis bleiben, die was Besonderes sind, eben dieses, ich habe so einen Film auch noch nicht gesehen. Ich habe schon viele abgefahrene Filme gesehen und es ist irgendwie auch merkwürdig, dass der uns bisher durch die Lappen gegangen ist, aber immer dankbar für sowas. Das ist, aber trotzdem, es gibt auch keinen, ich kenne keinen Film, der so ist.
Ja, es sind schon Bilder drin, die man nicht vergisst.
Ja, der ist von der Ästhetik her sehr cool, von den Bildern, die Schauspieler bringen das irgendwie auch echt cool rüber und ich finde, wie gesagt, die Inhalte, ne? Also da passt halt wirklich wieder Form und Inhalt zusammen und deswegen bin ich Fan.
Ja. Also okay, ich glaube, es ist jetzt auch nicht weit hergeholt, wenn man da so Themen drin sieht. Ein paar davon habt ihr ja schon angesprochen, aber für mich geht es hier halt auch sehr stark um Lust, Bedürfnisse, aber dann im weiteren Verlauf auch Liebe oder fehlende Liebe. So die Wahrnehmung davon. Ich finde, da ist echt eine ganze Menge drin.
Ja, das habe ich hier alles nicht gesehen. Dazu war das zu chaotisch, dass die Braut da am Fenster gefügelt wird von besten Freunden und weiß nicht. Das war mir zu abstrus, um da jetzt diese tiefen Botschaften drin zu sehen. Also
ja, aber hat es dir denn Spaß gemacht?
Bedingt. Also ich bin da, glaube ich, unter euch auf jeden Fall, was den Spaß an dem Film angeht. Also wo Manu recht hat, da sind schon Bilder drin, die du nicht vergisst. Also, aber insgesamt fand ich, das war ein komischer Film. Also
komisch.
So ein bisschen mehr, also ich will jetzt nicht Style over Substance sagen, aber tatsächlich sind eher so einzelne Bilder bei mir haften geblieben, aber die Story an sich oder der Film als Ganzes, ich weiß nicht. Medium.
Okay.
Also ich sehe da nicht so viel Tiefes. Und ich glaube auch nicht, dass der bei mir nachwirkt. Ich glaube, der wäre so bei mir so eher so meh.
Okay, Peter?
Ich würde das komisch gegen ungewöhnlich substituieren. Also tatsächlich auch für mich super ungewöhnlich. Ich habe damit nicht gerechnet und ich fand auch, der hat einen immer wieder überrascht, weil er sich auch nicht wirklich wiederholt hat. Also jeder Akt für sich war ja schon sehr individuell ungewöhnlich. Und ich finde auch, dass er mit steigender Laufzeit stärker wurde. Den ersten Teil fand ich tatsächlich auch am lustigsten. Der zweite, der hat mich tatsächlich ein bisschen angewidert, weil alles, was Essen und Verlieren von Körperflüssigkeiten angeht oder Ausscheidungen, stimmt, das war im dritten Jahr dann auch nochmal teilweise andere Ausscheidungen oder auch das Essen, das sowas kann ich mir eigentlich auch nicht anschauen. Das finde ich tatsächlich eklig. Während der Schweißtropfen dann schon wieder sehr lustig war. Und darüber habe ich mich auch gefreut. Und der war auch sehr aussagekräftig.
Als filmische Anregung, wenn man gerade eine Diät plant oder so oder irgendwas vorhat in der Richtung, kann man sich den antun. Das ist auf jeden Fall ein guter Kickstarter.
Ja.
Aber Peter, ja, du klangst eingangs so, als würdest du das gut finden. Also du klangst eingangs so, als hätte dir der Film gefallen.
Und jetzt? Nicht mehr, oder was?
Nee, das klang gerade so ein bisschen so, als hättest du das stark relativiert.
Nee.
Achso, nee, tatsächlich nicht.
Also Guess hat ja gesagt, eher so meh, dann hat Peter erhöht um ungewöhnlich. Ich calle Peters ungewöhnlich und erhöhe auf außergewöhnlich.
Das Fold. Das call ich ebenfalls.
Bei mir klarer Fold.
Da bin ich dabei.
Showdown.
Ja, Showdown zwischen Manu und mir. Oder wie?
Showdown. Abgefahrenerweise tatsächlich der Oscar-Beitrag für Ungarn aus dem Jahr 2008. Also den haben die für den Auslands-Oscar eingereicht.
Ja, aber verloren.
Kann ich verstehen. Ich muss sowieso sagen, dass in den vergangenen Jahren ich irgendwie immer mehr vom ungarischen Kino mitbekomme. War dieser animierte Film auf dem Fantasy-Filmfest. Dieser, wie heißt der? Remembering Rembrandt? Irgendwas mit Rembrandt? Ich weiß es nicht mehr.
Stealing? Nee.
Nee, das ist ein dänischer.
Ja, ja. Irgendwas mit Ruben auch noch.
Ach,
Rubens.
Ja.
Collector. Rubens Collector, nee.
Ja, ja, das war gar nicht Rembrandt, es war Ruben.
Star Wars.
Egal, auf jeden Fall, ein animierter Film. Ja. Dann war der Control, den wir gesehen haben.
Control habt ihr geguckt, ja.
Ja, super.
Wollte ich gerade fragen.
Ja. Super Film. Dann der Son of Saul zum Beispiel, Saul oder Saul, wie auch immer der heißt.
Oh, der fällt mir noch. Ja.
Auch guter Film. Also ich habe jetzt in den letzten paar Jahren, dann dieses komische Drama. Peter, kannst du dich an dieses Liebesdrama erinnern? Was so ein bisschen wie Eagle vs. Shark war?
Ja.
Hat die Mel sich gewünscht. Scheiße, kannst du es rausschneiden? Hat sich meine Verlobte gewünscht. So. Damals. Und
wir schneiden noch nicht.
Und ja, Pech. Da habe ich Pech gehabt. Und jetzt der Taxidermia. Also da sind schon ein paar echt coole Beiträge dabei.
Interessantes Filmland, sagst du.
Ja, ja. Ich,
ja, vielleicht, wenn ihr Lust habt auf andere Filme von Georgi Palfi, dann guckt doch mal rein in Labdaba Semrugnak oder Nemvakyok Abaratok.
Bitte? Ja,
vielleicht sind das interessante Filme.
Bestimmt.
Ja, jetzt Showdown und Punkte. Danke, Lukas.
Ja, wie kam er denn an, der Film?
Der kam so folgendermaßen an. IMDb ist bei einer 6,8. Er hat einen Metascore von 83. Das ist schon sehr beachtlich. Rotten Tomatoes 6,7 von der Kritik, 3,8 vom Publikum. Letterboxd 3,4. Und jetzt wildes Hin- und Her-Gerater.
Wer fängt an?
Das ist egal. Von mir aus fange ich an. Ich sag Manu 8. Lee 8. Und Peter 7.
Dann bin, glaube ich, ich dran. Ich fange beim Guess an. Guess hat so meh und so. Ja, nee, hat mich doch nicht. Dass ich diesmal mit der 5,5, glaube ich, richtig liege. Ist ein bisschen über Durchschnitt, aber auch nur so ein bisschen. Lee ist ja eher so bei mir auch. Obwohl, ich muss den Peter. Nee, ich nehme jetzt zuerst den Peter ran. Nehme ich richtig ran jetzt.
Bitte.
Peter ist bei einer 8,0. Und dann ist der Lee bei einer 8,5, glaube ich.
Okay. Ich würde vorschlagen, dass der Manu bei einer 9 ist. Guess hatte ich auch bei 5,5. Und Peter sage ich 7,5.
Okay, dann korrigiere ich das alles mal auf den richtigen Wert. Der Manu hat eine 8,5. Der Lee hat eine 8. Und der Guess hat keine Ahnung und sagt 4,5.
Das wird keine Ahnung, unterschreibe ich.
Banause. Kunstbanause.
Das ist so krass, wie ihr an meinen Punkten immer so vorbeiratet. So, ich bin genau dazwischen, ich bin bei einer 5.
Ah, ich habe kurz 5 gedacht und dann bin noch ein bisschen hoch. Ja gut, halber Punkt ist ja nicht schlimm.
Aber nee, vor allem dran vorbeiraten, 0,5.
Ja, du halt,
das ist durch das gesprochene Wort.
Und du halt 4,5, aber die 5 halt hat keiner gesagt.
Außerdem almost doesn't count. Also,
in dem Fall ist es schon.
Ja, ja, nee, alles schon. Fein.
Wo seid ihr denn?
Ich bin bei einer 9.
Eine 9 von die.
Oha. Mhm.
Alter Falter.
Dann sind wir ja doch gleich auf. Ich habe nämlich auch eine 9.
Bäm, wusste ich's doch.
Punktlandung für Lee. Ihr seid auch noch gleich.
Ich habe eine solide 7,5.
Bäm.
Oh shit.
Bin ich auch nur 0,5 daneben. Das ist okay.
Ah, siehst du?
Habe ich hier 2,5 Miese in dieser Runde gemacht, oder was?
Fürs Protokoll, ich habe nur Guess falsch geraten. Was sagt uns das?
Nicht aussprechen.
Ja, so, ich muss es mal rechnen hier.
Das ist krass. Ich glaube, ich habe 2,5 Miese gemacht.
Wow.
Lukas, nur wegen dir.
Kostet da kann er ja schon direkt einpacken, oder?
Na, abwarten.
Ja, du hast recht.
Nach Hause fahren.
Ich muss sagen, das können die anderen jetzt, also die Banausenbande kann das ja jetzt nicht hören, aber ich kann es sehen. Lee hat eine grüne Mütze mit einem weißen Logo eines NBA-Teams, aber auf jeden Fall grüne Mütze, weißes Logo und er hat einen Schnorris und er ist ja auch schlank.
Ach so.
Könnte Luigi sein.
Das sieht krass ein bisschen so aus.
It's a me.
So, folgendermaßen sieht's aus. Manu hat 1,5 Miese. Guess hat 2,5 Miese. Peter 2 Miese. Und ich 1,5.
Wow.
Oh je. Was? Das war auch bitter nötig. Das gleicht die Nummer etwas aus.
Okay.
War das jetzt gesamt oder gerade?
Nee, gerade nur.
Nur gerade.
Für den.
Okay.
Hast du ein Gesamtergebnis für uns? Ein Zwischenergebnis, oder?
Mhm. Manu ist bei 2,5 Miesen, Guess auch bei 2,5 Miesen, Peter bei 3 und ich bei 2.
Okay. Kopf von neu. Unsere Punkterater dürfen ja jetzt auch unsere Gäste raten und dürfen die auch als Sieger wählen oder tippen. Also hier in dieser Folge sind mal wieder einige Punkte möglich, was das interaktive Punkteraten angeht von den Leuten. Sind wir gespannt. So, jetzt geht's weiter.
Ja, Peter.
Ja, ja, sehr gerne. Ich muss ja immer mir ganz stark lange überlegen, was ich hier mitbringe. Ich werde auch tatsächlich, glaube ich, noch mal einen Film mitbringen, den ich von Anfang an bringen wollte, den ich euch mal vorstellen möchte. Diesmal bin ich aber quasi so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, dem Guest gefolgt, denn der hat mich auf den Geschmack gebracht durch den einen oder anderen Pick, ne, durch einen Pick tatsächlich, ne, Southern Comfort. Denn Walter Hill, ja, ich weiß, Walter Hill war für mich lange Zeit ein wenig unsichtbar.
Was?
Also jetzt, ja, so, das ist kein Name wie ein Kubrick, wie ein Hitchcock oder weiß ich nicht, oder auch nicht wie ein Kaufmann oder so, wo ich halt direkt sagen würde, der Film, der Film, der Film, wo ich das direkt zuordnen würde, und wo ich auf dem Schirm habe, so von wegen hochkarätig, klasse, was der so liefert. Und ich habe ihn jetzt so ein bisschen entdeckt, weil ich muss auch sagen, ein paar Sachen kann ich halt auch nicht. Wo stimmt, wir haben auch ausgelöscht, glaube ich, hattest du dir gewünscht?
Von Nick Nolte? Nee, der ist nicht von mir.
Okay, gut, aber dann hatte irgendjemand anderes
Film. In jedem Fall ein geiler Film.
Also ich habe mindestens 3 Walter Hill-Filme schon bei uns im Podcast besprochen.
Ja, ich bin Fan.
Nur 48 Stunden, meine ich, ansonsten nichts.
Nur 48 Stunden.
Red Heat.
48 Hours, another 48 Hours und Red Heat.
Ja.
Genau.
Ja, gut. Also Red Heat war ja auch von ihm.
Das waren auch tatsächlich so mit so die wenigsten, die ich, die einzigen, obwohl, nee, Last Man Standing kenne ich hier. Und dann Sachen so wie Supernova haben wir auch ein Video-Review zu gemacht, aber
Warriors,
so ein paar seine Älteren.
Can you dig it?
Sucker! nee, aber ich habe jetzt einen nachgeholt, einen seiner ersten Filme. Nicht den stahlharten Mann, sondern den Driver, The Driver aus dem Jahre 78.
Ryan O'Neill.
Den ich noch nicht kannte. Und ich bin sehr froh, ihn jetzt nachgeholt haben zu können. Denn der erinnert natürlich dann direkt auch an so Sachen wie Bullet. Ne, letztlich sieht man, woher Drive oder auch The Transporter seine Inspiration hat, halt. Weil ich sehr schön finde. Ja, das, den habe ich so heute mitgebracht. Witzig.
Abgefahren, weil ich habe neulich wirklich mit dem Gedanken gespielt, mir den Film anzugucken, weil ich auf das Poster gestoßen bin beim Raussuchen nach irgendwelchen Quizfragen. Und ich finde das Poster so genial.
Ja,
das hat auf jeden mir echt Fall. Lust auf den Film gemacht.
Also du meinst jetzt das Neue oder das Klassische?
Ich gehe mal davon aus, dass das Klassische ist. Oder gibt's also das, was auf einem das Poster ist.
Ja, okay, gut. Nee, weil die bringen den jetzt ja gerade raus. Ich muss gerade gestehen, ich weiß nicht, welches, obwohl doch, ist Play on Pictures, also das alte Koch-Films bringt den jetzt gerade im Steelbook raus. Und da haben sie auch neues Poster, glaube ich, aufgesetzt. Geil mit den Farben, erinnert so ein bisschen auch an Taxi Driver, so in der Richtung.
Okay.
Und letztlich passt das ja auch zumindest zu dem Taxi in dem Taxi der Mir. Hat zwar sonst nichts damit zu tun, aber auch ein Actionfilm, wollte ich halt seit langem mal wieder schauen. Und dann halt auch so ein bisschen Noir, so ein bisschen Crime, ein bisschen Thrill. Und ein Bruce Dern in einer fiesen, guten Rolle oder in einer guten, fiesen Rolle, wie rum man das auch immer sagen möchte. Letztlich betrachten wir hier die Arbeit des Drivers, der auch selber keinen Namen hat, beziehungsweise hier hat irgendwie keine Figur wirklich einen Namen, halt eigentlich die Funktion gibt den Namen mehr oder weniger. Und der ist halt, ja, Auftragsfahrer. Der muss halt für Gangster, Kriminelle, muss er halt sozusagen Chauffeur spielen. Das sehen wir halt auch relativ schnell, dass er da einer der Top-Leute ist, dass er sehr zuverlässig ist, dass er seine Sache versteht, dass er auch leise ist und dass er halt auch genügsam ist, wenn es ums Geld beispielsweise geht. Er ist auf jeden Fall die Nummer 1 so gesehen unter den Drivern. macht seinen Job halt gut und ist deshalb natürlich auch so im Visier des Bullen, der hier halt von Bruce Dern gespielt wird. Und der möchte den halt Ding festmachen. Und der Bulle ist halt so ein bisschen, ne, so der Polizist, dem quasi alle mittelrecht sind, ne, auch so ein bisschen Dirty Harry drin, der halt, oder auch ne, quasi alle Charles Bronson-Figuren, der halt auch mal über Leichen gehen würde, beziehungsweise halt dem jedes Mittelrecht ist, um halt sozusagen ihn halt dingfest zu machen, ihn zu überführen, damit er halt das sozusagen in seiner Akte stehen hat, dass er den halt hinter Gitter gebracht hat. Wodurch dann halt ein interessantes Duell zwischen den beiden entsteht, weil der Bulle ihm halt auch, ja, eventuell auch mal eine Falle stellt und einen Job mehr oder weniger fingiert für ihn, ihn sozusagen in der Falle lockt, um ihn halt zu überführen. Ja, und was muss ich sagen? Ich habe schon lange nicht mehr, weil, also Action gucke ich jetzt auch schon, also verstreut mal immer mal wieder, aber eher weniger tatsächlich. Und ich muss sagen, das ist wirkliches Action-Kino noch gewesen. Also wirklich starkes Action-Kino. Wenn ich die Verfolgungsszenen hier sehe, dann geht mein Herz auf, weil an solchen Filmen sieht man halt, wie früher geile Kameraarbeit bei solchen Stunts, Verfolgungsjagden, Chasing-Szenen halt umgesetzt wurde. Das davon kannst du heute träumen. Da kann man hier so Transporter 3 oder hier Taken 3 oder solche Geschichten anführen, wo du einen Schnittmassaker hast. Wenn die einmal so einen Film schauen würden, die würden halt genau wissen, wie solche Szenen halt zu gestalten sind.
Also ich finde das schon sehr actionreich. Und das ist halt fantastisch. Sehr, sehr actionreich, wie Liam Neeson über den Zaun springt in 50 verschiedene Einstellungen. Also irgendwie ja. 63 Schnitte in einmal über den Zaun springen. Das ist doch voll die Action, oder nicht?
Totally. Ja, das ist halt Suggestion, ne? Während das hier halt wirklich noch Handwerk ist. Und dann hast du noch eine femme fatale quasi mit der Isabelle Adjani, die hier die Zeugin spielt. Naja, also beziehungsweise die ist so ein Alibi. Will ich jetzt nicht zu viel verraten, auch wenn ich das jetzt eventuell schon getan habe. Ansonsten ist ja auch noch sehr cool besetzt, starke Figuren. Aber letztlich ist es der Ryan O'Neill, den ich noch gar nicht genannt habe, der hier den Driver spielt und der halt schon recht stark an so Typen wie Steve McQueen halt erinnert, weil er so diese stoische Ruhe hat und sehr wortkarg ist, abgesehen davon, dass der ganze Film relativ mit wenig Dialog auskommt, was natürlich auch heutzutage so ein bisschen ja, nicht erfrischend ist, aber mal gut ist, zwischendurch mal einen Film zu gucken, wo nicht die ganze Zeit gelabert wird, alles erklärt wird, sondern wo man halt einfach durch die Handlung geführt wird mit Bildern und man halt bezaubert wird davon, was hier passiert. Aber der Ryan O'Neill ist halt ein verdammt cooles Sau auch irgendwo. Er hat nicht ganz das Format eines Steve McQueen, aber dennoch klasse in dieser Rolle.
Aber großes super ungewöhnlich besetzt, wie ich finde, weil ich meine, den hast du in so einer Love Story gesehen, in diesen Schmonzetten, den hast du bei Iswas Dog gesehen, weißt du, Comedy, Barry Lyndon, halt den so als Actionstar ins Zentrum zu setzen.
Stimmt.
So, das ist auf jeden Fall mal was anderes.
Also, naja gut, aber ich meine, Barry Lyndon ist zwar ein Historiendrama, mehr oder weniger, aber da hat er später ja auch einen Offizier, ne, der halt auch im Kampf gezeigt wird.
Ja.
Von Typ her schon, natürlich was komplett anderes.
Ist aber ähnlich wie bei Nicolas Winding Refn's Drive, ne? Ich meine, Ryan Gosling war vorher auch nicht so der Actionstar, ne?
Ja.
Stimmt schon.
Ja, und das halt, ne, da kannst du den Parallelen wunderbar ziehen, ne, weil die Figur von Ryan Gosling in Drive ist halt auch relativ nah an dieser hier.
Ja, aber bei Drive halt so von wenig Action redet. Zu sprechen, ist es schon mutig, ey. Also.
Okay.
Nee, das wollte so ich nicht sagen damit.
Ich hab's gesagt. Ich hab den ins Action-Genre. Ja, es ist kein Actionfilm in dem Sinne, aber er spielt halt einen Driver, der auch einfach nur der Driver ist und auch sonst, glaube ich, keinen Namen hat. Und es gibt zumindest da explosive. Es gibt Szenen, in denen es dann mal, wie soll ich sagen, die sehr eruptiv sind. Das wollte ich sagen.
Ja, Raven halt.
Ja, die hast du ja auch. Sehr eruptive Szenen. Besonders in den Verfolgungsjagden, aber natürlich auch, wenn die charismatischen Hauptfiguren hier oder beziehungsweise halt vor allem charismatischen männlichen Figuren aufeinandertreffen. Wobei man sagen muss, wir haben hier sehr starke Frauenfiguren. Nicht nur die Isabel Adjani, sondern auch noch eine Agentin von ihm, die quasi mit ihm zusammenarbeitet, die von Ronnie Blakely gespielt wird. Muss ich jetzt auch sagen, kenne ich jetzt nicht.
Durfte man das damals schon?
Was, starke Frauen zeigen?
Ja.
Nö.
So, ja, ich weiß nicht, es wird ja immer so heutzutage gesagt, wir brauchen starke Frauen im Kino und hin und her, so als wenn es das noch nie gegeben hätte. Das ist ja so eine
das
Debatte.
Das ging, glaube ich, erst bei Red Sonja los. Erst bei Red Sonja wurden starke Frauen irgendwie in Szene gesetzt.
Der kam doch nach Alien, oder
ja.
nicht? Ja. Ripley war ja nicht stark.
Die hatte auch keine Charakterentwicklung gehabt und so.
Null.
Na, ein Schrottfilm.
Ja, Alien ist übergewertet.
Da machen die Banausen ihrem Namen wieder alle Ehre.
5 Punkte.
Alien 5/10. Hat mich kalt gelassen.
Alien 4 fand ich am besten.
Ja, was machen die da überhaupt?
Wenn wir Alien vs. Predator nicht mehr zählen, das waren die geilen Punkte.
AVP 2.
AVP 2, 8 Punkte. Ja, nee, aber finde ich sehr geil, dass du den mitgebracht hast, auf jeden Fall. Und ich finde ja, in den 70ern habe ich neulich mal festgestellt, dass da sowieso immer sehr gerne coole Autos in Szene gesetzt worden sind. Also Vanishing Point und so, das waren ja alles so 70s oder auch diese Burt Reynolds-Komödien und so. Ja. Das macht schon Bock,
den Film
heute noch zu sehen.
Der ist ja auch quasi genau 10 Jahre nach dem Bullet rausgekommen. Ich habe den Wagen jetzt nicht, ne, weil ich bin da nicht so affin, was das angeht. Ich habe keine Ahnung, ist das ein Mustang oder ein Gran Torino, keine Ahnung. Ist aber auch tatsächlich mehr Fokus auf dem Driver als auf dem Auto. Das ist da auf jeden Fall zu ersetzen gewesen. Er ist halt schwerer. Also Steve McQueen hätte ich mir in der Rolle auf jeden Fall auch noch cool vorgestellt. Mhm. Ja, fand ich insgesamt aber auch interessant von der Story, weil der immer wieder so leichte Turning Points hat, beziehungsweise wir fiebern halt natürlich mit. Wir wollen natürlich nicht, dass er geschnappt wird, weil er einfach, wie gesagt, eine coole Sau ist. Mhm. Und eigentlich ja in dem Sinne halt auch eigentlich nicht der große Verbrecher ist. Er hilft denen ja nur in gewisser Form und sind halt quasi auf seiner Seite, besonders weil der Polizist hier, Bruce Dern, halt auch eigentlich ein mieses Arschloch ist, weil der halt nicht das macht, was ein Polizist macht, ne? Keine weiße Weste. Kennst du den, oder?
Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen bisher. Also, das ist ja das Ding so. Ich habe den Film natürlich auf dem Schirm, aber auch noch nie gesichtet.
Aber Peter, ich muss es mal fragen, nachdem du den eben mit Bullet verglichen hast, wie hoch ist hier der Actionanteil auf den Film gesehen? Weil das ist bei Bullet ja schon auch so ein Ding, man hat irgendwie diese Verfolgungsjagd im Kopf, aber die ist ja auf den ganzen Film gesehen, ist das ja wirklich nur ein kurzer Abschnitt und im Rest passiert ja überschaubar viel.
Ja, was Action angeht.
Ja, deswegen frage ich, hier, wie das hier ist.
Ist, glaube ich, ein bisschen höher. Ich würde aber auch sagen, dass es letztlich 3 Verfolgungsjagden gibt, auch nicht mehr. Ist jetzt nicht der Riesenfokus.
Okay, aber das dazwischen hat ja auch eine Menge Spaß gemacht anscheinend.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Aber auch Bullet wieder.
Ja, weil es halt, wie gesagt, so.
Entschuldige.
Genau.
Fand ich auch, dass es ein gutes Duell war zwischen Robert Vaughn und Steve McQueen bei Bullet. Und hier hast du ja auch 2 starke Schauspieler, die sich duellieren. Insofern ist das definitiv auch eine Parallele.
Ja, aber das ist ja tatsächlich auch noch nicht mal das Entscheidende. Das ist ja auch nicht das Entscheidende bei Bullet. Dass es starke Schauspieler sind. Wenn die Figuren scheiße sind, dann können das die besten Schauspieler der Welt sein. Die Figuren müssen halt auch einen starken Kampf, starkes Duell hinlegen. Mhm. Und damit fällt und steht das. Wobei ich tatsächlich das Team Steve McQueen und Robert Vaughn halt natürlich schon einen Ticken besser finde als das hier. Mhm. Würde ich sagen, ist der coole Bruder, der sich aber halt nicht hinter seinem großen Bruder verstecken muss.
Sehr geil.
Ne, so als Einordnung jetzt.
Okay, aber das heißt, Bullet steht so hoch im Kurs bei dir?
Auf jeden Fall.
Okay.
Wollt ihr noch mehr? Habt ihr noch Fragen? Ansonsten komme ich zu den zu den Stats, zu den Zahlen.
Hau die Stats raus.
Okay, IMDb wolltet ihr haben, ne? Mhm. 7.1/10. Mhm. Beim Metascore sind es 56 beziehungsweise 5,5.
Nee, 56 wären das dann wahrscheinlich.
Okay, dann 56. So ja, steht hier.
Ja, also, nee, ist fein.
Lies dir vor, was da steht.
Nee, alles gut, aber es sind offensichtlich kein Kritikerliebling.
Bei Rotten Tomatoes ist es ein bisschen schwierig. Da steht bei Audience 3,8 von 5. Mhm. Und bei Kritikern steht gar nichts irgendwie. Da steht nur Prozent. Wenn ich draufklicke, passiert da nichts.
Ja, das sind da zu wenig.
Okay. Das sind 25 Reviews.
Reicht wahrscheinlich nicht,
also, um
Durchschnitt zu erreichen. Aber ist manchmal so. Da, manchmal steht da nichts bei Durchschnitt. Kann sein. Wie viel Prozent?
Ja, also um 76.
Okay.
Und 77 bei Audience. Also, ne, vergleichbar. Mhm. Ja.
Hast du noch eine Letterboxd-Bewertung für uns?
Ach, schade.
Na, macht ja nichts. Ich habe Letterboxd drauf. Ja, kann mal auch gucken.
Ja, aber Peter klang ja schon sehr begeistert.
Ja. Nach zwei Sätzen.
Das tue ich ja häufig.
Nach zwei Sätzen habe ich schon meine Einschätzung fertig gehabt.
Ah ja? Oh wow. Ja, leider muss ich anfangen. Oder warten
wir jetzt
auf eine Letterboxd?
Nee, wenn du dich davon nicht beeinflussen lässt, kannst du gerne anfangen zu raten.
Nicht, wenn die dann noch kommt. Also wenn ihr sie jetzt noch raushaut, dann warte ich auf die.
3,8 steht doch
hier. Über die
3,8. Mhm. Das ist schon sehr gut. Okay. Ich sage, Peter ist bei 8,5.
Ja, ich mach's kurz, das sage ich
jetzt
auch.
Jetzt Manu.
Ich erhöhe um einen halben und sag 9.
Mhm. Guess? Guess, sagst du Punkte?
Habe ich schon. 8,5, Entschuldigung, ich habe dazwischen gelabert.
Ich verstehe hier nichts.
Gast sagt auch 8,5. Okay, Peter, wo bist du gelandet?
Was wollt ihr hören?
8,5 war
9.
Wie viel? Was krieg ich denn dafür? also ich sag euch, Southern Comfort ist für mich eine 10 von 10. Vor allem in seinem Schaffen, es ist eine 9.
Oh, der ist eine 9. Ja, habe ich mir schon gedacht bei der Einleitung.
Jawohl, ja.
Good job,
ja. 0,5 Punkte ist doch alles easy.
Ihr gewinnt ein 3-monatiges Patreon-Abo bei den Filmfressen. Für dieses.
Wofür?
Für dieses exakte Raten. Du hast mich gerade gefragt, was du für kriegst, dafür, dass du uns bei 8,5 eintaktest.
Achso, ja, jetzt mal vorher.
Hätte dich das motiviert.
Ja, natürlich. Aber jetzt ist, glaube ich, ein Zwischenstand ziemlich interessant. Mhm. Weil jetzt komme ja nur noch ich. Mhm. Das heißt, ich muss ja bei mir nicht raten. Deswegen, Guess, zwischen uns ist das Ding schon entschieden, weil du bist jetzt bei 3 Miesen und ich bei 2,5.
Gut, dich kann ich schon mal nicht einholen.
Ja, Manu ist aber bei 2 und Peter ist bei 3. Das heißt, Manu kann das Ding noch gewinnen.
Jawohl.
Tja.
Wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich doch mega abgerockt, glaube ich.
Glaube auch, du hast gewonnen, ja.
Naja.
Und ein Gleichstand reicht dir ja für unseren Lostopf.
Siehst du mal.
Ja, dann bin ich raus aus der Nummer, aber ich versuche natürlich hier trotzdem alles.
Okay. Mhm. Dann spreche ich jetzt noch über eine Serie, eine Miniseries. Aha. Sehr aktuell aus diesem Jahr. Im Original von FX und Hulu, hierzulande auf Disney Plus, The Patient.
Sag mir nix.
Ja, umso besser.
Mir schon.
Sind 10 Episoden, immer so eine halbe Stunde. Und das fand ich eh so ein bisschen ungewöhnlich, weil das ist keine Comedy, sondern ein Drama.
Oha.
Und dann mit so einer Halbstunden-Episode fand ich eben, ja, oder gibt's halt irgendwie sonst nicht. Mhm. Creator des Ganzen waren Joel Fields und Joseph Weisberg. Die sind primär durch The Americans bekannt geworden. Ja, 3 Regisseure auf die 10 Episoden, 2 Autoren, was echt relativ wenig ist, ne?
Hm.
Aber echt ein interessantes Ding. So, Manu hat zwischenzeitlich nachgeguckt, was es ist.
Ja, ja, ich habe.
Kam da gerade.
Genau. Also, Steve Carell, okay. Natürlich dabei.
Möchtest du das machen?
Nee.
Bitte, übernimm.
Manu weiß, wie dieses Internet geht.
Ich entspanne mich und Manu haut raus.
Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass ich den, also dass mir das mal in die Timeline gerutscht ist.
Ah ja. Mhm. Und dann?
Das war's. Nee, ich hab's nicht geguckt, keine Ahnung.
Riesen-Story.
Dann sehe ich halt hier Steve. Ich hab nur Aha gesagt und dann hast du gesagt, ich soll übernehmen. Und ich so, ja, gut. Nee, ich hab nur dann Steve Carell gesehen und hab gedacht, dass vielleicht wegen Steve Carell das für dich so interessant war, vielleicht auf Anhieb. Und Domhnall Gleeson natürlich.
Mhm.
Hätte ja sein können.
Warst du sicher ein Teil der Besetzung, dass du darauf aufmerksam geworden bist, oder?
Ja, natürlich. Ja. Mhm. Nee, ich mag ja eigentlich alle Beteiligten. Fand das schon sehr interessant und dann habe ich eben gelesen, was so die Prämisse ist und dann hatte ich da Bock drauf und dann habe ich das ziemlich schnell durchgebinged. Ist ja auch überschaubar, ne? Mit dieser Episodenlänge, 10 Episoden. Klar. Und es ist eben ein recht interessantes Ding. Handlungsmäßig sieht es nämlich so aus. Steve Carell spielt Dr. Alan Strauss. Der ist Psychotherapeut. Und dann kriegt er eines Tages einen neuen Patienten. Das ist ein recht verschlossener Typ. Sam Fortner, der wird von Domhnall Gleeson gespielt. Und der ist für Therapieverhältnisse eben relativ konserviert, was so die Informationen angeht, die er preisgibt. Und deswegen erreichen die dann auch relativ schnell einen Punkt nach ein paar Sitzungen, wo Dr. Strauss ihm sagt, ey, wenn du hier nicht wirklich dich aufmachst, kommen wir nicht weiter mit deinem Problem. Weil Sam erzählt ihm immer nur, dass er Momente hat, wo er so ein bisschen die Fassung verliert und er hat eben Probleme mit Stress und jetzt nicht beruflich so, weil da ist alles fein, aber irgendwie tut er sich schwer im Umgang mit anderen Menschen und er hatte halt eine schwierige Kindheit. Aber eben so mit dem eigentlichen Problem rückt er halt nicht raus. Ja, und dann wird relativ schnell Dr. Strauss eines Tages überfallen, gekidnappt, kommt wieder zu sich und ist in der Kellerwohnung von Sam angekettet und weiß halt erstmal nicht, was los ist. Und dann kommt Sam immer wieder rein.
Ich habe jetzt mit Schicksal gerechnet.
Und erzählt ihm halt, dass er ihn auf diese Art zwingen möchte, ihn zu therapieren. Weil Sam in seiner Freizeit nämlich Leute umbringt.
Oh.
Der ist ein Serienmörder und möchte jetzt therapeutisch seine Mordlust in den Griff kriegen.
Interessant.
Lustige Idee.
Ja. Also ist eigentlich eine echt interessante Prämisse.
So ein bisschen so das hier Sopranos meets Dexter.
Also. Ja.
Ja.
Der Manu könnte für die Hör zuschreiben, diese Kurzbeschreibung, die wir unter den Filmen stehen.
Genau. Die Hör zu. Ja, und das eigentlich Abgefahrene an dem Konzept ist, dass Sam noch bei seiner Mutter lebt. Das heißt, in diese Kellerwohnung kommt dann auch hin und wieder die Mutter runter, die also Bescheid weiß über das, was ihr Sohn so macht und demzufolge auch sieht, dass er da jetzt jemanden gekidnappt hat und hat aber anscheinend über die Jahre für sich die Strategie entdeckt, dass es am besten ist, da einfach nicht gegen anzugehen.
Das ist am gesündesten auf jeden Fall, ne?
Ja.
Okay.
Deswegen macht ihr da mit. Diese Dame wird von Linda Amond gespielt. Die hatte ich neulich schon, weil sie da in Causeway auch die Mutter spielt.
Ach, von Jennifer Lawrence.
Genau.
Okay.
Und aus Succession und so kennen wir die auch. Ja. Und die macht das echt gut, weil die halt auch schon sowas mitbringt, wo du siehst, okay, die ist auch irgendwie gebrochen oder kaputt, irgendwas ist mit der auf jeden Fall auch nicht koscher. Mhm. Und natürlich geht die Serie dann auch so weit, dass die durch viele Flashbacks sowohl die Jugend von Sam beleuchten, als aber eben auch das Privatleben von Dr. Strauss, weil der durch diese Situation, wo er in Gefangenschaft ist und mit jemandem zu tun hat, der nicht in der Lage ist, Empathie aufzubringen, dadurch erfährt er halt auch mehr über sich und seine Probleme, weil er ein großes Zerwürfnis mit seinem Sohn hat, weil Dr. Strauss ist Jude und sein erwachsener Sohn hat sich am gewissen Punkt in seinem Leben entschieden, so die krasseste orthodoxe Richtung auszuleben und deswegen das, na, wie soll man es nennen, das moderate jüdische Leben von Dr. Strauss krass zu verurteilen auch. Und durch diese Spannung hat sich das Verhältnis halt komplett entzweit. Erschwerend hinzu kommt, das war auch der Ausgangspunkt für das Zerwürfnis, die Mutter ist an einer Krankheit gestorben. Und das ist jetzt auch nicht zum Zeitpunkt, als die Serie losgeht, ist das auch noch nicht lange her. So, und durch diese Gefangenschaft hat er dann natürlich wahnsinnig viel Zeit zu reflektieren, weil Sam geht weiterhin seinem Beruf nach, der ist Restauranttester. Ach nee, Quatsch, nicht Restauranttester, der arbeitet für diese Gesundheitsbehörde, die Restaurants überprüft. Und deswegen kommt er dann auch immer mit dem geilsten Essen an. Das heißt also, Dr. Strauss sagt dann auch an einer gewissen Stelle, also wenn ich mich über das Establishment hier in einer Richtung nicht beschweren kann, dann ist es die Qualität des Essens, weil er halt eben immer wieder aus den krassesten Restaurants irgendwie was mit nach Hause bringt. Dann essen die zusammen und haben halt in unregelmäßigen Abständen erzwungene Therapiesitzungen, weil Sam das auch, also vor allem zu Beginn der Serie, halt komplett selbst dominiert, wann er da auftaucht und wann nicht. Ja, und so geht es dann natürlich drum, wie kommt Dr. Strauss aus dieser Situation raus, ob überhaupt, und kriegt man Sam irgendwie therapiert?
Interessante Ausgangslage.
Ja, fand ich auch. Jetzt ist natürlich die Krux der Serie, dass du durch die Prämisse fast schon ein Kammerspiel erzwungen hast, weil es spielt sich natürlich fast alles in dieser Wohnung ab. Mhm. Und mit den Flashbacks gehst du dann natürlich auch immer wieder mal raus, und die versuchen schon auch durch Kameraspielereien so ein bisschen das dynamisch aufzuziehen. Aber deswegen ist die Serie für mich halt auch nicht ganz oben, weil die Prämisse schränkt es natürlich ein bisschen ein, räumlich, und wie weit die da gehen. Und ich finde auch, die hätten, gerade was so das Profil von Sam angeht, hätten sie da echt ein bisschen tiefer gehen können.
Okay, aber in zeigen die seine Vergangenheit, oder? Entschuldige.
Na, ist gut.
Ich wollte fragen, zeigen die denn seine Vergangenheit, seine Kills und so, wenn er da um die Gegend zieht, oder wird das, ist das eher so aus Erzählung?
Sowohl als auch. Also der hat deutlich mehr Leute umgebracht, als du siehst, wie er sie umbringt. Aber also zu dem Zeitpunkt, als er eben das therapeutisch angehen möchte, hat er auch schon wieder einen konkreten Fall, wo er sagt, der Typ, der ist in einem Restaurant, wo er auch immer wieder hin muss, und der geht ihm so auf den Keks, der fühlt sich so respektlos von dem behandelt, dass der halt eine enorme Wut aufbringt und das immer krasser wird, und irgendwann kommt er dann halt mit dem Typ an. Hat den halt auch gekidnappt und droht damit, den umzubringen, und dann geht es halt darum, jetzt den sehr akut zu therapieren.
Ah ja.
Ja, also doch, man sieht eben mitunter Kills, aber das ist hier nicht im Fokus.
Hätte er sein können, dass die ersten 3-4 Folgen nur ihn verfolgen, wie er seinen Serienkills da macht und dann erst irgendwann.
Also okay. Dass der da eingesperrt wird, das passiert sofort quasi.
Ah ja, okay.
Die kommen da nicht, die etablieren nicht lange, sondern das ist im Grunde die Prämisse, dass der dann eben da in diesem Keller eingesperrt ist.
Mhm. Inwieweit spielt denn da die Laufzeit der Serie eine Rolle? Denn meine Beobachtung ist, dass viele Dramaserien in den vergangenen Jahren wirklich sehr breit erzählt wurden und breiter, als sie hätten erzählt werden müssen. Mit immer so Laufzeiten von 45 bis 60 Minuten pro Folge und dann so 10, 13 Episoden pro Staffel. Und hier, für mich jetzt erstmal erfreulich zu hören, 30 Minuten, das ist ein gutes Format, kann man abends nochmal so ein, zwei reinziehen, aber selbst zum Bingen, 5 Stunden sind machbar. Wenn du jetzt sagst, okay, das geht nicht ganz so in die Tiefe der Figuren, aber dafür ist die Spielzeit ja auch etwas kürzer als andere Serien, weil von der Idee, was du erzählt hast, denke ich mir, oh, hätte man noch einen 2-Stunden-Film draus machen können.
Ja. Ne,
wäre vielleicht auch cool gewesen.
Nee, und ich hast auch recht. Ich bin da voll bei dir. Die Episodenlänge ist eher positiv, weil ich finde das auch uncool, wenn du dann immer so eine Stunde hast von Episodenlänge und dann aber eben 10, 12 Episoden, ist das halt gleich ein ganz anderes Projekt. Ich glaube nur, deswegen jetzt also als Begründung, warum das für mich eine sehr gute Serie ist, aber nicht ganz oben, dass die dadurch, dass die jetzt halt die beide Personen irgendwie versuchen, da in die Tiefe zu gehen, hebelt sich das gegenseitig so ein bisschen aus. Also die am Ende haben sie es dann schon auf jeden Fall echt gut hinbekommen, dass ich emotional sehr bei einer Figur war. Also ich finde auch, das Ende hat die Nummer nochmal echt gut abgerundet.
Also bist du doch ziemlich zufrieden mit der Serie.
Ja, doch. Die ist gut, auf jeden Fall. Ich würde die bedenkenlos jedem empfehlen oder zumindest da reinzugucken, weil ich glaube, man hat mal spätestens nach 2 Episoden, weißt du, ob das was für dich ist.
Ja, vor allem da ist man ja, mit 2 Episoden hast du ja schon, es ist nur eine Stunde und du hast halt schon super viel aufgenommen. Das ist, klingt cool, sehr interessant. Ich habe den Trailer mal gesehen, das wurde mir, wie gesagt, mal zugespielt und werde ich vielleicht dann nach deiner Empfehlung auch mal mir zu Gemüte führen.
Ich auch. Klingt nach einer interessanten Prämisse. Bin interessiert.
Ja.
Peter ist ja nicht so der Serienfan, oder?
Nö, aber tatsächlich die Prämisse reicht mir. Und wenn das dann wirklich so eine überschaubare Anzahl an Episoden hat, die dann halt auch nicht den Rahmen zeitlich sprengen, auf jeden Fall. Wäre ich für zu haben.
Also ich sage immer wieder mal so nett, aber Guess findet das scheiße, weil das halt irgendwie auch eine Range ist von 4 bis 8 Punkten oder so. Aber eben, das ist, finde ich, wirklich eine gute Serie, weil die holt dich jetzt auch, außer eben vielleicht am Ende, die holt dich emotional auch nicht so tief da rein, dass du da eben nicht mal kurz zwischendurch hier noch eine Episode und da noch eine Episode, gerade eben auch aufgrund der Länge. Und die ist wirklich unterhaltsam und ich finde Donald Gleason halt auch, also sie sind eh alles richtig gute Schauspieler hier, aber Donald Gleason macht es richtig gut mit dieser Bedrohlichkeit. Weil denkst du halt wirklich, okay, der Typ ist ein fucking Psycho. Also auch wenn klar ist, wo es herkommt, ne, weil die halt natürlich erklären, der Vater hat den halt übelst verprügelt und, das wird auch sofort zu Beginn etabliert, dass der halt eine beschissene Kindheit hat und die Mutter halt völlig versagt hat, da irgendwie zu intervenieren.
Ist auch eine geile Besetzung, weil er ja auch oft den Lappen spielt, so in seinen Filmen.
Der so ein bisschen umgeschubst wird. Also bei Star Wars war er ja auch so eine Autoritätsfigur.
Aber eher eine Wurst, also nicht von vielen ernst genommen.
Ja klar, weil halt fürs Imperium natürlich so eine Wurst.
Ich glaube, eine Witzfigur haben sie erst. Auch haben die nicht erst im, also warte mal, 7. Teil, da kam er vor und im 8. haben sie erst eine Witzfigur draus gemacht. Also Rian Johnson hat den quasi, der hat ja aus allen Figuren Witzfiguren gemacht.
Ach stimmt, der tauchte nochmal auf.
Hat ja Spaceballs 2 gedreht quasi.
Spaceballs 2. Episode 8. Geil.
Ja. Und deswegen, ich habe halt so hier und da den einen Kritikpunkt, aber in der Summe ist das wirklich eine gute Serie und könnt ihr auf jeden Fall reingucken.
Nice. Machen wir, nachdem wir Punkte geraten haben. Ne?
Ja, deswegen, jetzt sage ich mal die anderen Punkte. 7,1 auf IMDb. Metascore ist bei 74, auf Rotten Tomatoes von der Kritik 7,2 im Schnitt, vom Publikum 3,8, Letterboxd 3,4.
Wer fängt an?
Manu.
Okay. Gut, aber nicht...
Jetzt geht's um die Wurst, Manu.
Ja, gut, aber nicht sehr gut. Das ist die Sache, wie du das einstufst. 10 ist herausragend, 9 ist sehr gut, 8 ist gut. Ich hätte sowieso jetzt von dem, was du gesagt hast, am Ende das Nett ist natürlich schwierig einzuordnen, aber das, was du sonst so gesagt hast, würde ich die Range zwischen 7,5 und 8,5 ansiedeln. Also deutet alles auf eine 8 hin. Deswegen die 8. Mhm.
Jetzt Guess.
Okay, ja, wie gesagt, nett ist die Range von 4 bis 8. Das ist kein 4 nett, wenn du mich fragst. Insofern, glaube ich, war es in keiner schlechten Region. Ich sag
7,5. Wieso nicht einfach die Spitze von dem 4 bis 8, also die 8? Weil ich wäre jetzt die ganze Zeit zwischen 7,5 und 8, aber für 7,5 war es mir zu positiv. Das ist, glaube ich, echt wirklich eine glatte 8 für gut.
Peter sagt auch 8?
Ja.
Okay. Ja, ich habe tatsächlich auch genau in dem Bereich die ganze Zeit mit mir gehadert, hin und her. So. Und ich bin dann bei 7,5 gelandet.
Oh.
Aber 8 wäre genauso legitim natürlich.
Schiebung.
Was? Nee, also. Naja, oftmals ist ja so, ich meine, ne, 7,5 oder 8, jetzt. Das ist wie ich gehupft oder gesprungen. Okay, aber das ändert,
man könnte fast meinen, dass deine Worte gereicht haben, zu wissen, wie du denn die Serie findest.
Ja. Aber wir brauchen Zahlen.
Was, du willst ein Endergebnis?
Genau.
Also nach meiner Rechnung könnte Manu mit dir gleich liegen. Und insofern?
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Was denn? Manu ist jetzt bei minus 3.
Nee, Guess du bist besser, ne?
Guess ist auch bei minus 3. Peter bei 3,5. Und ich bei den 2,5.
Ach so, stimmt. Manu braucht eine Nullrunde, um zu gewinnen.
Ja. Naja, wir oh, das ist aber auch hier.
Richtig.
Vielleicht taktisch. Da ist auch gut, wenn man dann am Schluss seine Review gibt.
Naja.
Er hat Vor- und Nachteile. Kannst du am Anfang auch verkacken.
Hast du gerade dem Lee unterstellt, er hätte jetzt hier sein Rating nochmal abgeändert, damit ich nicht gewinne?
Ach so, was? Das meinst du.
Nein, das habe ich nicht getan. Das hast du jetzt daraus interpretiert.
Okay.
Intrige.
Ach so, du meinst, wenn es jetzt eine 8 gewesen wäre, stimmt, dann hätte Manu, wäre gleich auf.
Er hätte gleich gezogen, ne, maximal.
Ja, also, sagen wir, wie es ist. Manu, er hat dich verarscht.
Ja. Das ist ganz klar hier, die FIFA hatte ihre Finger im Spiel. Das war eine ganz klare Schiebung.
Ja.
Vorhin hatten wir Poker-Terms. Ich sage, der hat einfach nur beschissen.
So ist das.
Gezinkte Karten.
Das war ein Stil.
So ist das. Aber wir wussten.
Es sei ihm gegönnt.
Aber wir wussten ja, dass sowas auf uns zukommen kann, wenn wir hier antreten.
Ja. Wer zu den Ballosen kommt, muss damit rechnen, beschissen zu werden.
So ist das.
Jetzt muss ich mich hier schlecht fühlen, weil die einen halben Punkt daneben geraten haben. Ey, oh Gott. Nee, alles
gut. Ich hab dich auch richtig eingetaktet insofern.
Ja, aber es war eine enge Kiste tatsächlich.
War spannend, ja.
Ja, und spaßig.
Definitiv.
Hat Spaß gemacht.
Ja, cool.
Fand wir auch. Danke für euren Einsatz, wie immer, und dass ihr hier für jede Schandtat zu haben seid und dass ihr unseren gemeinsamen Film noch geguckt habt. Sehr nice.
Na, Sigi, ja, danke auch dafür. Ja. Hat es ja gelohnt.
Ja, richtig cool.
Ja, vor allem.
Cool, dass es nochmal geklappt hat. War wieder eine spaßige Episode. Und folgt den Jungs. Drückt mal Daumen hoch.
Auschecken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
Bezahlt die bei Patreon.
Ja. Das auch.
Alles machen.
Und auch so, wenn ihr uns auf der Straße seht, könnt ihr uns auch einfach Geld zustecken.
Einfach ein bisschen Geld zuwerfen.
Kurz mal anrempeln und 10er rüberschmeißen geht.
Geht auch klar. Ja, ey, danke euch für die Einladung. Wir sind immer gerne am Start. Und vielleicht schaut ihr demnächst ja auch mal wieder bei uns vorbei.
Sehr cool, ja. Wir werden ja immer wieder kooperieren wir hier zusammen. Insofern freuen wir uns immer, wenn wir bei euch sind oder ihr bei uns, völlig egal.
Ja, und eines Tages
sehr geil.
Kommt ihr mal nach Köln oder wenn wir in Berlin sind, dann kommen wir vorbei.
So machen wir das.
Treffen uns im Späti und trinken.
So machen wir das.
Trinken eine Cola Light.
Genau, da wird gecornert. Genau, in Köln.
Top.
Ja, dann, ich würde sagen, wir erwähnen noch, was wir am Sonntag in der Supporter-Episode hatten. Das haben wir noch vergessen für diese Dienstags-Episode. Wir haben über König der Fischer geredet.
Mhm.
Die Brücke am Quai. Ich weiß nicht mehr, was du hattest.
Du willst mich doch jetzt nur testen, Alter.
Nee, ich will dich wirklich nicht testen. Ich weiß nicht mehr, was du hattest. Achso, warte mal, ich kann nachgucken.
Was denn? Nee, ist dein Ernst?
Nee, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr.
Wie geil, Alter. Ich werde gerade Live-Zeuge, wie Guess auch mal was vergisst, Alter.
Okay. Death at a Funeral.
Ja. Original und Remake.
Oh. Sterben will gelernt sein. Genau. Original und Remake.
Das Original ist sehr, sehr, sehr cool.
Mhm.
Ja, fand die auch besser als das Remake. Daran kann ich mich noch erinnern. Ja, das in der Support-Episode jeden Sonntag für Freunde bei Patreon und Steady. Und Filmfressen sind auch bei Patreon. Also, wie gesagt, da auch gerne folgen.
Mhm.
Und dann sind wir durch für heute, oder?
Ja.
Feierabend. Cool, danke Jungs.
Nochmals danke. Sind wir raus.
Tschüssi.
Danke euch.
Tschüss.
Ciao. Ciao.
Bewegt Bild-Banausen.